Crop FM, Ausgabe Nummer 537. Wir schreiben den 15. November 2024. Mein Gast heute Abend ist Uwe Schneider und es geht um Card Ruts. Und wie immer gibt es auch heute wieder den Cropcom, der Chat zur Live-Sendung. Einfach einsteigen auf cropfm.at, Fragen rein tippen und ich gebe sie dann vor allem im zweiten Teil sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich kann man auch rein anrufen, rein skypen, einfach User Skype anrufen. Der Link findet sich ebenfalls auf der Startseite und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Und auf der Website von Crop FM findet man noch viele andere interessante Dinge, zum Beispiel einen Newsletter zur Sendung, der alle zwei Wochen ausgeschickt wird, meistens am Mittwoch vor der Sendung, die ja fast immer am Freitag stattfindet. Und dann wird man an die Sendung erinnert. Auf der Seite natürlich ein ziemlich vollständiges Archiv, RSS-Feeds für die News, für die Sendungen und natürlich auch der Crop FM Spenden-Button. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und auch heute das Coverbild wieder von Matthias Töpfer gestaltet. Matthias arbeitet seit über 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator. Ah, da ruft jetzt schon jemand an. Na, ist noch ein bisschen zu früh. Grafiker, Illustrator und Fotodesigner, gestaltet und produziert vor allem Videospots, computeranimierte Dokumentationen, Buchtrailer, Erklär- und Industriefilme. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de und großartiges Handkünderbild. Ja, irgendwie fast ein bisschen gruselig. Bin gespannt. Oft wird mir meistens erst nach der Sendung klar, was das Bild jetzt genau mit der Sendung zu tun hat. US Congress holds UFO hearing, also in der zweiten UFO-Anhörung vor dem US-Kongress waren Lou Elizondo, Michael Schellenberger und weitere Zeugen geladen. Konkrete Beweise wurden abermals nicht präsentiert, aber ein geheimes Programm mit dem illustren Namen Immaculate Constellation, makellose Konstellation, Sternenkonstellation, in dem zahllose hochauflösende Bildnachweise unidentifizierter Objekte gesammelt worden sein sollen. Leider bekommen wir diese aber nicht zu sehen, höchstens vielleicht in einem Skiff. Stattdessen präsentierte einer der Zeugen, Lou Elizondo, in Vorträgen, die er unlängst gehalten hat, offenbar versehentlich, die Reflexion eines Beleuchtungskörpers als mögliches Mutterschiff über einer Stadt in Rumänien. Weiteres dazu in einem Reddit-Artikel von John Greenwald Jr., der ebenfalls in den Crop FM News verlinkt ist. Greenwald wird übrigens in der Anhörung mehrfach recht prominent genannt. Ja, spannend. Ja, und Verweise und noch viele weitere mehr oder weniger aktuelle News oder Dinge, die ich halt so im Netz finde und interessant finde, findet man auf der Startseite von Crop FM in der News-Sektion. Musik Ja, und die Bilder sind ein Wahnsinn, schreibt Anonym 4, kann ich nur bestätigen. Und das ganze Thema ist viel spannender, als ich mir das irgendwie gedacht hätte. Cartrads, Karrenspuren. Und diesen Spuren ist mein Gast Uwe Schneider auf der Spur. Jetzt gleich live auf Crop FM. Gast Uwe Schneider lebt in Erfurt, Thüringen. Nach einer Ausbildung zum Vermessungsfacharbeiter wechselte er nach einem Studium an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar die Art des Berufs und ist seitdem als Musikpädagoge und Musiker tätig. Seit seiner ersten Reise nach Malta im Jahr 2014 ist er von sogenannten Cartrads schwer beeindruckt und seither diesen Spuren auf der Spur. Hallo Uwe.
Hallo Tarek, guten Abend.
Guten Abend. Ja. Freut mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ein Thema, auf das ich immer wieder hingewiesen wurde. Und wieder mal eines dieser Themen, wo ich mir dachte, na okay, also es sind halt Radspuren von irgendwelchen Fuhrwerken von den Römern oder weiß der Henker von wem. Aber mir ging es dann bei der Lektüre deines Buches irgendwie so ähnlich wie dir, als du zum ersten Mal in Malta warst. Also spätestens bei dem Bild von Clapham Junction, ich habe es auch im Ankündigertext verlinkt, oder dann natürlich auch diese Aufnahmen in Kappadokien von diesen, du sagst dazu liebevoll, Verschubbahnhöfen, kamen mir erste Zweifel dir schon bei anderen Details. Und ja, deshalb sprechen wir heute über dieses ganze Thema. Und du kommst ja gerade frisch von einer Reise, also du warst da vom 1. September bis Ende Oktober auf Forschungsreise in Apulien.
Ja, so ungefähr Mitte Oktober, ja. Na,
so. Und da hast du uns ja auch ein paar Bilder mitgebracht. Also es gibt zur heutigen Sendung auch Bilder, die finden sich wie immer beim Ankündigertext, also je nachdem, ob man das jetzt nachhört im Archiv oder sonst live auf der Startseite, unterm Ankündigertext, also da ist das Bild und zweite Teil vom Text und dann gleich der erste Link, groß kaum zu übersehen, Bilder zur Sendung. Und da haben wir 10 Bilder, hast du mir da geschickt, auf die wir heute dann auch noch eingehen werden. Auch aus Apulien ist eins dabei, ganz frisch sozusagen. Dann gibt es natürlich das Buch Wege ins Nichts, Cartrads, rätselhafte Wegen, Wagenspuren der Vorzeit. Auch erschienen im VF Sammler Verlag, der ehemalige Verlag, in dem auch die Bücher von Heinrich und Ingrid Kusch erschienen sind. Ja, erzähl doch mal, wie war das da in Malta, als du vor diesem Rätsel gestanden bist?
Ja, das ist jetzt etwas mehr als 10 Jahre her und also das Rätsel war ja schon länger bekannt. Wir haben ja, denke ich mir, alle, ich weiß gar nicht, wann war das gewesen, vielleicht Ende der 70er Jahre, als der Film von Erich von Däniken in die Kinos kam, Erinnerungen an die Zukunft. Und das war schon schwer beeindruckend, also diese Möglichkeit, dass es hier auf diesem Planeten irgendwas gibt, was quasi so in Richtung Science Fiction geht. Also das schlummerte ewig lange im Hinterkopf. Ich hatte immer, ich weiß nicht warum, Interesse an den Spuren von Malta, aber es hat eben aus welchen Gründen auch ewig lange gedauert. Und vor 10 Jahren, 2014, hat es nun endlich geklappt und ich war mit einem ehemaligen Schulkumpel dort und wollte einfach mal sehen, ob da wirklich was Wahres dran ist. Und tatsächlich, also ich war wirklich total verblüfft und vor allem auch dann im Nachhinein, um festzustellen, dass eben nichts wirklich bekannt ist darüber. Und ja, das war schon bemerkenswert. Im Stein, man muss sich ja mal überlegen, im Felsen diese Spuren, manche richtig tief. Und wie gesagt, diese Erklärung, die es gab oder immer noch gibt, die haben einfach keinen Sinn gemacht. Naja, und dann dachte ich mir, das schaust du dir mal an. Und habe quasi seit 2014 größtenteils meine Reisen so ausgelegt, dass ich immer Spuren mit dabei hatte. Und habe nun einiges Material gesammelt. Ja.
Und auch natürlich in diesem Buch veröffentlicht, also wie üblich ein großformatiges Buch, also völlig gleiches Format und auch interessanterweise gleiche Aufmachung wie die Bücher von Ingrid und Heinrich Kusch.
Ja, das mit dem Buch, das kam ja viel später erst. Ich hätte ja nie gedacht, dass da mal ein Buch dazu erscheinen könnte. Das war ja wirklich eine totale Überraschung. Das ging mit dem Buch los 2020, glaube ich. 2020, ja. Na. Ja, das ist schön. Das ist schön, dass ich das schreiben konnte. Material hatte ich genug, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr. Mal schauen, wie es weitergeht.
Ja. Du hast gesagt, du bist zum wo ist jetzt der Connect zwischen Erich von Däniken und den Cartwrights? Also ich meine, ich bin jetzt mit dem Werk von Erich von Däniken, ehrlich gesagt, nicht wirklich allzu sehr vertraut.
Er hat die Spuren quasi beschrieben. Ich denke, ja, es ging mit Sicherheit um die Spuren von Malta. Die kamen da in dem, ich weiß nicht, ob sie im Film vorkamen, aber man hatte dann die Bücher gelesen und das hatte mich irgendwie fasziniert, diese Spuren.
Okay, wie interpretiert er sie?
Er hat auch keine wirkliche Erklärung. Er hat so ein Späßchen gemacht und hat in irgendeinem Beitrag auf so einer DVD so eine Trickgeschichte gezeigt, wo so Raumfahrzeuge mit den Rädern quasi so tanzenderweise durch das Gestein machen. Aber das war natürlich nur ein Scherz. Ja. Also eine wirkliche Erklärung hat er auch nicht.
Ja, in der klassischen Archäologie geht man ja von Verkehrswegen aus, also große, schwere Wagenräder, vielleicht Eisenbeschlagen, die da über Jahre und Jahrhunderte immer wieder über dieselbe Straße rumpeln und sich da halt ins Gestein fräsen und dann vor allem auch vom Bergbau und man datiert das Ganze auf die Römerzeit. Warum glaubst du, ist diese Erklärung nicht zutreffend?
Also nach einer Weile fiel auf, dass es einfach mal zwischen den beiden Spuren links und rechts nicht mal ansatzweise irgendwelche Trampelspuren von Zugtieren gibt, die ja immer wieder postuliert werden von der Archäologie. Wirklich nicht einmal ansatzweise und selbst bis heute habe ich noch nicht einmal eine Spur gesehen, wo nicht mal ansatzweise in der Mitte Abdrücke zu sehen sind, wo man denken könnte, es wären Tiere gewesen. Nichts, gar nicht. Nicht mal im relativ weichen Tuffstein in der Türkei, nicht mal da. Da gibt's andere Spuren in der Mitte, Kratzspuren oder sowas in der Art. Aber jetzt so Abdrücke, die man jetzt von Huftieren erwartet, habe ich nicht gesehen, wirklich nicht einmal.
Ja, das ist aber auch schon einer meiner ersten Fragen. Das kommt sehr oft. Auch bei dir im Buch, ich habe auch schon immer wieder, wenn man mit Leuten über dieses Thema redet, kommt es ganz schnell, das mit den Hufspuren. Du hast zum Beispiel ein Bild Nummer 10, ja, da sieht man in der Mitte eine ziemlich, ich weiß nicht, ausgetretene Wanne oder so. Das sind jetzt deiner Meinung nach keine Anzeichen für Hufspuren.
Ich denke nicht. Warum? Also das ist Kalkstein, das ist knüppelharter Kalkstein und das erinnert an Schleifspuren, eine Schleifspur.
Aber mit was? Und ich meine, das fragen wir mal so herum, weil das scheint eines der Hauptargumente zu sein. Womit vergleichst du das? Wo hast du ein positives Beispiel eigentlich von Trampelspuren? Weil wenn du sagst, das sind keine Trampelspuren, dann musst du ja wissen, wie Trampelspuren aussehen, weil sonst kannst du ja nicht sagen, dass das keine sind. Ne?
Ja, ich muss sagen, das weiß ich nicht, wie Trampelspuren im Fels aussehen. Wenn dann nehmen wir mal an, da laufen 100 Jahre lang immer und immer wieder die Tiere den gleichen Pfad durchs Gebirge oder wie, das habe ich noch nicht gesehen. Das kann ich also so gar nicht sagen.
Gut, aber das ist dann natürlich, ich frage mich halt, ganz ehrlich, wie kann man dann sagen, man sieht da keine Trampelspuren, wenn man nicht einmal weiß, wie die aussehen?
Ja, ich denke, Trampelspuren sehen nicht so gleichmäßig aus.
Ich weiß es nicht.
Und
ich habe keine Ahnung. Wie sieht das aus, wenn Tiere lang über irgendein Gestein, also jemand schreibt auch, Kalkstein ist sehr weich, nicht hart. Ich weiß nicht, ob du jetzt gesagt hast, was Kalkstein weich ist.
Ja, das ist relativ. Ich denke, das ist relativ. Also Kalkstein ist im Vergleich zu Granit ist er sicherlich weicher, aber das ist schon richtig hart. Das ist kein bröseliges Zeug. Das ist richtig kompakter, harter, fester, korallogener Kalkstein. Und da muss man schon, wenn man da mit dem Stein ein bisschen rumritzen will, ich denke, da muss man schon ein bisschen, braucht man schon ein bisschen Zeit.
Ja gut, aber das spricht ja jetzt dafür, dass man nicht so einfach diese Trittspuren sieht. Also, ich weiß nicht, dieses
ja,
Argument.
Warum sollte man dann die Fahrspuren sehen? Die Räder, wir gehen ja davon aus, dass die Räder nicht blockieren, sondern sich drehen, nicht wahr? Und dann hätten diese Fuhrwerke, die hätten ja über ewig lange Zeiträume, hätten die ja auf einen Zentimeter immer genau die gleiche Strecke fahren müssen.
Das ist ein Argument, das mir auch gekommen ist, ja. Also, wie geht das eigentlich los mit so einer Spur? Da fährt man und am Anfang ist es ja, die sind nämlich sehr definiert teilweise, ne? Du hast da, glaube ich, auch Beispiele, von Spuren, die, oder? Haben wir da eine Nahaufnahme bei den Bildern dabei? Haben wir da jetzt nicht, aber es gibt, also im Buch zum Beispiel gibt es da einige Beispiele.
Auf der Webseite, ja.
Ich meine zum Beispiel jetzt, um nochmal kurz zur Trittspur zurückzukommen, Bild 5, Bonavista, Spanien. Ich behaupte, dass man es mal in der Mitte sieht, ist eine Trittspur, okay?
Das ist die gleiche Geschichte wie bei Zhejiang in Frankreich, Bild 10, und erstaunlicherweise ist diese, ich sag mal Schleifspur, ich sag mal noch nicht Trampelspur, diese Schleifspur, die verläuft meistens nie in der Mitte, sondern immer so ein bisschen abseits der Mitte. Manchmal variiert das ein bisschen, zum Beispiel bei Elche, Bild Nummer 5 in Spanien. Hm? Also ich kann das jetzt nicht beweisen, dass es keine Trampelspuren sind, ja, aber der Gedanke in mir ist eben der, dass das eben richtiges hartes Gestein ist. Und dann, wie gesagt, irgendwann war ich da, also es hat gar nicht so lange gedauert.
Aber ich habe einen Moment, wenn du sagst, das sind im Bild 5 keine Trampelspuren, weil es hartes Gestein ist. Auf der anderen Seite sagst du aber, Moment, warum sind da keine Trampelspuren? Ja, dann sage ich, weil es hartes Gestein ist. Aber dann kann man natürlich einwerfen, okay, warum sieht man dann die Radspuren? Punkt. Vielleicht, weil die Eisen beschlagen sind, keine Ahnung, und die Hufe vielleicht noch nicht. Es ist schwierig, denn man müsste halt wirklich, meiner Meinung nach, um da Aussage machen zu können, ein Positivbeispiel haben. So, das sind Trampelspuren und hier sieht man das eben nicht.
Ja, da muss ich passen. Ich habe also, wie gesagt, noch keine Spur gesehen, die jetzt über längeren Zeitraum, auch selbst kurze Zeiträume von Huftieren gemacht worden ist. Muss ich passen, kann ich nicht sagen. Das ist, dass ich jetzt davon ausgehe, dass diese Schleifspuren in der Mitte nicht von Tieren sind, ist das Intuition oder eine Vermutung von mir. Mhm. Eine Vermutung von mir, denn ich war 2014 waren wir auf Malta und 2015, gleich ein Jahr später, auch im Herbst, waren wir in Westanatolien. Ich hatte da im Netz Spuren entdeckt in Westanatolien von einer russischen Webseite, Alexander Koltypin. Und das hatte mich total geplättet, total platt gemacht, was es dort für Spuren gibt.
Ja, und zwar ist das Bild Nummer 4.
Bild Nummer.
Oder, ich glaube, na gut, nee, das ist von Andrei Kuznetsov.
Westanatolien haben wir hier nicht dabei, aber
Kappadokien,
aber
ja.
Das ist Kappadokien, aber Westanatolien genau wie Großteile der Türkei quasi vulkanische Ablagerung, Vulkantuff. Also wie Kappadokien auch. Und dort in Westanatolien gibt es auch Unmengen an Spuren und auch absolut skurrile Geschichten. Und Vulkantuff ist in Anführungsstrichen ja jetzt noch weicher als Kalkstein, aber wie gesagt nur in Anführungsstrichen. Und nicht mal dort, auch nicht ansatzweise, gibt es Spuren von Zugtieren, währenddessen die Spuren der möglichen Räder richtig tief sind. Kratzspuren finden sich gar nicht so selten, Kratzspuren in der Mitte, so als ob da irgendwas runterhing vom Wagen oder wie auch immer. Ja, das ist schon, ist schon alles schräg.
Was halt auch irgendwie interessant ist, ist eben diese, also bei Bild 5 sieht man das jetzt auch recht schön, die Cartrads, die Karrenspuren sind ziemlich definiert. Und das ist halt wirklich so die Frage, wie entsteht das eigentlich, wenn man jetzt die offizielle Erklärung hernimmt? Weil eben die ja nicht immer genau über dieselbe Stelle fahren. Wobei in dem Fall jetzt, da ist so wenig Platz, die können eigentlich nur dort fahren. Und da müssen wir dann heute auch noch über die Spurbreiten und alles Mögliche reden. Ja, also da gibt's, auch wenn jetzt ich mir da jetzt von dem Argument bin ich jetzt nicht so überzeugt, dass man da nirgends irgendwie die Trampelspuren der Tiere sieht. Aber okay, wenn ich jetzt vielleicht wirklich das Beispiel Kappadokien hernehme, und das ist jetzt eines der Dinge, die mich da wirklich ein bisschen geflasht haben, sozusagen. Also Bild 4, wo man also sieht in Başköy, Kappadokien, das ist also in der Türkei, dort übrigens auch diese unterirdischen Anlagen. Ne?
Ja, das ist nicht weit weg von Derinkuyu, das kennt ja so ziemlich jeder, wo diese unterirdische Stadt ist, die man da besuchen kann. Das sind Luftlinie vielleicht 10 Kilometer, 15 Kilometer, ja. Weiter weg ist das nicht.
Auch interessant. Ja. Und wenn man sich jetzt Bild 4 anschaut, ja, wo also, ich schätze jetzt einmal 30 Spuren oder was, zusammenlaufen bis, glaube ich, zu einer Spur und dann queren die da irgendwo schaut aus wie ein Flusslauf und dann laufen die wieder auseinander. Wenn man jetzt also drüber nachdenkt, okay, das sind Karrenspuren, ja, das sind also jetzt ganz viele Karren nebeneinander gefahren und zwar, ich weiß nicht, Jahrhunderte lang, weil das sind ja, man sieht dann.
Ja, das geht nicht.
Man sieht dann im Bild Nummer 3, die sind auch schon sehr, sehr verwittert. Also die scheinen wirklich alt zu sein. Da sieht man also, die sind also tief in den Boden gefräst und laufen da alle parallel. Und da verstehe ich wiederum, wenn du sagst, dass je mehr man sich damit beschäftigt, desto weniger ergibt das Ganze einen Sinn. Das erinnert mich übrigens an das UFO-Thema. Das ist dort auch so. Also je mehr Fakten man zusammenträgt, desto weniger Sinn ergeben die eigentlich. Aber ja, ich verstehe es. Also in dem Fall zum Beispiel, finde ich, ist es so, und das ist nicht das einzige Beispiel, da gibt es eben Clapham Junction auf Malta, also Clapham Junction nach einem, ich glaube, sehr großen Verschubbahnhof in London.
Genau.
Und, und da sind wirklich so eine Art Weichen auch in deinem Buch, also Weichen jetzt in Anführungszeichen, ja, also wo Spuren wirklich gemeinsam laufen und dann plötzlich auseinanderlaufen. Okay, wenn das jetzt Wagenspuren sind, warum? Was ergibt das für einen Sinn? Also da bin ich völlig bei dir. Das ist seltsam, absolut seltsam. Ja. Und jetzt dadurch, dass da halt ganz viele Karren gefahren sind, irgendwie schwer erklärbar. Man erklärt sich auch mit Bergbau. Das Einzige, was mir dann noch händeringend fast schon gekommen ist, ist vielleicht sind diese Spuren die Abbauspuren. Vielleicht, weißt du, was ich meine? Vielleicht hat man
Ja, ich hatte mich mal mit einer türkischen Archäologin unterhalten, die sagte, ach, das waren Steinbrüche. Das waren Steinbrüche. Da ging es sehr speziell um die Spuren bei Kayseri in Kappadokien oder in der Nähe von Kappadokien. Und das sind riesige, riesige ebene Flächen. Und da gibt es auch Dutzende von Spuren nebeneinander auf einer absoluten Ebene. Und dass das Steinbrüche gewesen sind, kann überhaupt nicht sein. Ich meine.
Aber Moment, was hatte die Frau da eine Erklärung? Also, es war eine Archäologin, sagst du,
aus der Türkei. Ja, eine studierte, nicht unbekannte Archäologin, ja.
Die aber nicht namentlich genannt werden möchte, leider. Wahrscheinlich. Okay. Und was war jetzt Ihre Erklärung für diese vielen parallelen Spuren und so weiter?
Ich hatte das Tablet mit und habe 1-2 Bilder gezeigt und da hat sie mich sofort unterbrochen, sofort, und meinte, das waren Steinbrüche gewesen, damit beschäftigt sich niemand, das ist langweilig.
Aber warum?
Langweilig. Und dann habe ich gesagt, aber gucken Sie doch mal dort und auf das Bild und auf das Bild. Und da ist sie fast schon böse geworden und sagte wirklich, genauso wie ich das sage, war es, gucken Sie nicht nach links oder rechts, das waren Steinbrüche. Und dann hat sie sich verabschiedet. Also die war da sehr, sehr angespannt irgendwie und ich war total verblüfft, dass man das so einfach abtut.
Ja, völlig seltsam, finde ich. Ja,
da ging nichts mehr, da ging kein Wort mehr. Bild 5 wollte ich noch sagen, das ist Sandstein dort in Spanien. Das ist in der Nähe von Alicante. Da gibt es einige schöne Areale mit Spuren, aber um die Ecke auch schon wieder mit Kalkstein.
Ja, also du möchtest gern, sagst du eben, dich mit Profis über Karchats unterhalten, über diese Erscheinungen da diskutieren und keine eigenbrödlerische Verschwörungstheorie-Community gründen. Ja. Verstehe total. Ich meine, in der Echokammer hat es dann keinen Sinn mehr. Und du spekulierst doch nur sehr ungern. Und seit 2015, als du in Westanatolien warst, versuchst du also mit der Fachwelt auch zu arbeiten. Ich meine, wie gesagt, also ein wichtiger Punkt wäre sicher für die Behauptung, dass da keine Trampelspuren sind, das einmal zu untermauern versuchen und, wie gesagt, einmal ein Positivbeispiel finden und das vielleicht ein bisschen genauer. Weil vielleicht gibt es ich meine, das ist halt die Sache auch immer, auch wieder Parallele zum UFO-Phänomen, wenn man versucht, alles unter einen Hut zu bringen, ist das vielleicht auch schwierig. Also es gibt da Beispiele und im Buch gibt es da zahllose, wo ich völlig bei dir bin, ergibt jetzt in der herkömmlichen Erklärung wie Bergbau und irgendwelche Wagenspuren aus der Römerzeit, vor allem wenn man das jetzt nicht weiter motiviert, diese Erklärung, oder irgendwie untermauert, ergibt es nicht viel Sinn. Aber das heißt ja nicht, dass manche Spuren nicht tatsächlich Wagenspuren gewesen sind. Ja,
ja,
man kann ja nicht bestreiten, dass schwere eisenbeschlägerne Räder, wenn die immer wieder an derselben Stelle fahren, irgendwann Spuren hinterlassen, oder?
Nein, so einfach ist das nicht. Schweizer Forscher, vermutlich Hobbyarchäologen, die haben mal ein Stück Eisen genommen, haben das mit einem Auflagegewicht von 100 Kilogramm 10.000 Mal hin und her geschoben, wahrscheinlich mit einer Maschine oder so. Und da gab es gerade mal einen Abrieb von 1 bis 2 Millimetern. 1 bis 2 Millimetern bei 10.000 Passagen. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass Wagenräder sich drehen und nicht blockiert übers Gelände geschleift werden.
Ja gut, aber also, wenn nur 10 Wagen über eine Stelle fahren, dann sind sie in 3 Jahren ungefähr bei 3.000 Passagen. Also ich meine, und wenn die dann 100 Jahre da drüber rumpeln, dann bist halt nicht bei ein paar Millimeter, sondern bist bei diesen Spuren.
Ja, aber dann müssten die ja auf den Zentimeter immer fahren. Es gibt wirklich
Spuren. Das ist irgendwie das Komische, dass die so wie du beschreibst es und vergleichst es auch, meiner Meinung nach völlig richtig teilweise. Also, du hast jetzt leider, bei den Bildern haben wir jetzt nicht wirklich ein Beispiel dafür, aber es gibt, na gut, ich meine, das Bild in Apulien zum Beispiel und auch das Bild aus Başkö, wo einfach diese vielen, vielen Spuren, wie wenn man mit Messer durch Butter fährt, ne, so, und du zeigst.
Ja, na, die es gibt Areale wie zum Beispiel in Kappadokien, auch in Westanatolien und jetzt gesehen in Apulien unten in Süditalien, Areale, die sind bis zu 800 Meter lang, 100, 200 Meter breit und da sieht es aus wie auf einem Truppenübungsplatz. Das hat also definitiv nichts mit irgendwelchen geplanten oder entstandenen Verkehrswegen zu tun. Da geht es kreuz und quer und das...
Also ein bisschen wie in Clapham Junction oder du hast ja dann noch so...
Na, schlimmer. Ich würde sagen schlimmer. Clapham Junction, das ist ja relativ gut sortiert und wenn ich jetzt aber Bild 08 in Nardo in Apulien mir anschaue, ja, oder auch Bild 7 in Syrakus, das ist ja schon ein bisschen ordentlicher. Das ist oft das einzige Chaos. Und gerade Apulien.
Ja, Bild 8 ist, geht ein bisschen, ich meine, sie gehen schon alle irgendwie in eine Richtung, aber ja, wie, bin ich völlig bei dir, also dass das jetzt einfach...
Und kreuz und quer geht es ja.
Also auch wenn da jeweils einmal ein Wagen gefahren wäre, dann okay, kann man sich das vielleicht, also wenn das jetzt einfach Schlamm wäre zum Beispiel, gut, dann sind halt einige Wagen gefahren, nicht immer über dieselbe, dieselbe Strecke, ja, und dann hast du diese vielen Spuren nebeneinander. Aber das sind ja Spuren im Stein, ne?
Also, dann hätte das ja weich sein müssen. Das
genau, das ist aber nicht. Das war auch so ein Gedanke, der mir, und ich glaube, dir ja auch gekommen ist und der wahrscheinlich sehr naheliegend ist, dass diese Spuren entstanden sein könnten, während dieses Gestein wie auch immer weich war.
Ja, dass diese Meinung vertritt Alexander Koltypin, der ist ja Doktorgeologe, aber ich muss sagen, ich kann da nicht mitgehen. Denn
ja, warum sollten die weich gewesen sein, das Gestein, ne? Also
verstehe ich nicht, dass er das sagt, denn der Kalkstein härtet ja schon bei der Entstehung im Meer aus, denke ich.
Ja. Und ich meine,
es gibt noch diesen fantastischen Berg, das Hochplateau Castellar de Meca in Spanien. Das ist auch ein Kalksteinberg und da geht ein Aufweg aus der Ebene hoch. Da ist ein Höhenunterschied von, über den Daumen gepeilt, 100 Meter. Und da oben geht es mehrere Meter tief durch den Kalkstein, 3 Meter tief, schätze ich mal, im oberen Bereich. Und das kann ja nicht butterweich gewesen sein.
Also es gibt wirklich so Hohlwege auch, ne?
Ja, genau. Das ist ein, und Castellar de Meca ist übrigens auch das einzige Beispiel, was mir jetzt einfällt, was ich kenne, wo der Spurenverlauf einen Sinn ergibt. Da gibt es sogar zwei Ausweichstellen und das sieht alles nach Planung aus. Aber das ist wirklich die einzige Stelle, die mir bekannt ist jetzt so, wo der Spurenverlauf irgendeinen Sinn ergibt. Mal abgesehen davon, dass es 3 Meter tief durch den Fels geht, was ich auch nicht verstehe, denn man hätte bequem auch oben auf dem Felsen lang fahren können, sich bewegen können.
Bei Bild 5 sieht man auch so, bekommt man ein bisschen einen Eindruck, also wie gesagt, die Bilder sind dann im Buch, voll mit wirklich beeindruckenden Bildern und bei Bild 5 sieht man aber auch, wie diese Spuren ja tiefer sind, also da ist die Oberfläche und dann dieser Weg, auf dem dann die Spuren sind, der ist da gut einen halben Meter, zumindest von der rechten Seite her, tiefer gelegt. Und
mindestens, ja.
Und das ist, okay, das heißt, man hat, wenn man sich das jetzt überlegt, ja, also das ist nicht dadurch entstanden, dass da einfach ganz lange Wagen gefahren sind, also ganz lange Zeit. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern hat da jemand diesen Weg da reingegraben und dann sind die Wagen gefahren und haben diese Spuren erzeugt. Weißt du, was ich meine?
Ja, also wenn wir uns jetzt Bild 3 betrachten, dann gibt's keine Vertiefung zwischen den Spuren. Dann laufen die quasi auf dem Gelände lang und gut ist. Aber wie zum Beispiel bei Bild 5.
Genau.
Da ist diese ganze Geschichte nochmal richtig tief im Gestein drin.
Tiefer gelegt, ja. Es ist wirklich
tiefer gelegt,
wie eine Bahn und auf dieser Bahn sind dann...
Deutlich tiefer gelegt, ja. Und da gibt es oftmals auch noch links und rechts oder auch nur an einer Seite noch Terrassen, die weiter weg von der Spur sind. Also das ist wirklich verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Phasen der Entstehung gegeben hat. Weißt du? Mhm. Also nicht nur einfach alles tiefer, sondern auch links oder rechts oder beides davon ein bisschen weiter weg, einen Meter, einen halben Meter, gibt es extra nochmal so Absätze im Fels. So als wäre das überhaupt kein Problem, irgendwelche Gesteine, irgendwelchen Stein zu beseitigen, keine Ahnung. Und ich habe eigentlich im Umfeld dieser Wagenspuren, lasse ich mal weg, ich weiß nicht, manchmal denke ich, dass sie nie Fahrzeuge lang gefahren. Im Umfeld dieser Spuren habe ich noch nie, also an den Spuren selber, noch nie Meißelspuren gesehen. Weil manchmal wird ja auch postuliert, das hätten sie reingemeißelt, um den Wagen besser, damit die Wagen eine bessere Führung haben.
Also.
Aber das, es gibt hier, es hatte mal jemand mit Fuhrleuten gesprochen, die noch mit Pferden und Fuhrwerken unterwegs waren, und die haben gesagt, das Letzte, was sie sich wünschen würden, wäre, wenn der Wagen in solche Rillen kommt, denn wenn die Tiere dann scheuen, dann geht alles zu Bruch.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man mit dem Fahrrad in die Gleise kommt.
Ja, genau, sowas in dieser Art. Und nochmal, ich sehe gerade Bild 6, weil du warst auf die Trampelspuren fixiert. Bild 6 zum Beispiel, da ist, was jetzt auch nicht selten ist, zwischen beiden Spuren einfach nur Chaos.
Ja.
Da stehen die Felsen noch hoch und ist alles absolut zerklüftet. Und so weiter.
Ist halt die Frage, ob das Spuren sind bei Bild 6 oder ob das zwei einfach getrennte Wege sind.
Na, das lässt sich schon über eine Weile verfolgen. Also das sieht schon aus wie so eine typische Kartradspur. In der Mitte geht es ziemlich drüber und drunter.
Ja, stimmt. Das, bei Bild 6 wiederum, da gebe ich dir völlig recht, wo sind da die Ochsen gelaufen, die den Karren ziehen? Das sieht man dort, da sieht man jetzt.
Ja, ja.
Und ein schwieriges Thema wie immer ist natürlich, und ein großer Streitpunkt, die Altersdatierung. Und der Herr Dr. Koltypin, den du schon erwähnt hast, ist ja der Meinung, die sind sehr, sehr, sehr alt. Und es gibt halt tatsächlich Spuren, in Bild 2 sieht man das, übrigens ein wunderschönes Foto auch, ein klassischer Weg ins Nichts, der einfach dann, ja, wenn man ihm folgt, fällt man von der Klippe.
Ja, da geht's quasi, da bricht, das ist ein kleines Hochplateau auf Malta und das bricht ab. Nicht genau senkrecht, aber immerhin, wir sind hier ungefähr 104 oder so, ungefähr 110 Meter über Meer, und das geht quasi in Richtung Meer, in Richtung Nichts.
Ja.
Und ja.
Also jetzt die Frage, war das jetzt eine Lemming-Schnellstraße oder warum hat man einen Weg so gebaut, dass er über die Klippe führt? Also
Die These ist, ja. dass die Spur so alt ist, dass das Land nicht mehr da ist, was da mal war.
Ja.
Es gibt ja die These, dass von Malta und wahrscheinlich auch von Gozo irgendwann mal riesige Landmassen im Meer versunken sind, die quasi abgebrochen sind. Ich habe das zweimal, einmal habe ich es gelesen und einmal hat das jemand auf einer Arte, in einer Arte-Dokumentation erwähnt. Ich bin da überfragt, was da dran sein kann. Wenn man diese unfassbaren Steilklippen da sieht in Malta und auf Gozo, dann könnte man sich durchaus vorstellen, dass da wirklich mal irgendwas erdbebentechnisch abgerutscht ist, abgebrochen ist, in dem Meer versunken ist. Da gibt es auch interessante Bruchlinien, wo sich die Felsen richtig verschoben haben. Absolut interessant. Ja, die Erosion, das ist quasi. Die Erosion, denke ich mir, ist ein Zeichen für. Ich habe Spuren, in Südfrankreich gibt es sehr, sehr gut erhaltene Saurierspuren im Kalkstein, die ja dann im Winter auch noch Frost ausgesetzt sind. Da wird gesagt, die sind 190 Millionen Jahre alt. Und währenddessen ich schon Kartras gesehen habe, die wesentlich schlechter erhalten waren als diese Saurierspuren. Und wenn Alexander Koltypin jetzt von mehreren Millionen Jahren ausgeht, 6 Millionen, 10 Millionen Jahre, dann hätte ich dem nichts entgegenzusetzen. Ich hatte ihn mal gefragt, warum in der Türkei diese Spuren noch so frisch aussehen. Noch so. Und er schrieb, dass die bis zum Ende der letzten Kaltzeit noch von Ablagerungen bedeckt gewesen sind und sind dann durch enorme Niederschläge freigelegt worden. Und es gibt ja auch noch viele Spuren, die quasi dann in Niederungen verschwinden, die dann nicht mehr sichtbar sind.
Ja, also
Dr. Erosion, Bild Nummer 9 zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, da verschwindet auch die Spur an der Klippe, das ist wahrscheinlich Gneis und ist auch fort.
Und da sieht man auch, die ist wirklich, ich würde mir jetzt nicht einmal sicher sein, ob das eine Spur ist, aber ich nehme an, die setzt sich auch entsprechend fort, sodass man sich da sicher sein kann. Und dann, wie du sagst, sie ändert dann an einer Klippe. Und was hat man da jetzt zum Beispiel bei diesem Bild 1 auf Malta, wann hat sich da das Land da abgesenkt? Kann man das ungefähr einordnen, zeitlich, jetzt von der Geologie her?
Wie meinst du jetzt das Land abgesenkt?
Im Bild 1, 2, Entschuldigung, Bild. Ändert die Spur ja Bild quasi zwei. Nichts, geht über eine Klippe und du hast doch gesagt, dass sich da das Land abgesenkt hat.
Das ist eine Theorie, das habe ich mal zweimal gehört, einmal in einem Buch und dann in dieser Arte-Dokumentation. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt,
ja.
Aber auf alle Fälle muss ja endlos viel Land abgebrochen sein, denn man wird ja keine Spur an den Klippenrand führen. Und da gibt es noch andere Beispiele auf Malta und auf Gozo, wo es ähnlich ist.
Ja, es gibt da zum Beispiel auch ein Beispiel, weil man ja auch oft sagt, dass das aus der Römerzeit stammt. Und da gibt es zum Beispiel ein Beispiel in, aber gut, das sind halt immer so Einzelbeispiele, die man da rauspickt. Aber okay, ein Beispiel gibt es auf jeden Fall bei einer römischen Brücke, Pont Flavion, in Frankreich, ich weiß nicht
ja,
genau wo.
Ja.
Und dort enden die Karrenspuren kurz vor dieser Brücke. Was jetzt irgendwie auch, ja. Also wo man dann sagen kann, ja, offenbar war das jetzt nicht von den Römern, weil dann würden die Spuren ja über die Brücke führen. Ne? Und in dem Fall enden die aber kurz davor. Ja? Also wurde die Brücke wahrscheinlich, ich nehme an, das ist die Schlussfolgerung daraus, danach gebaut.
Ja,
also die waren schon da, die Spuren, als die Römer die Brücke gebaut haben, oder? Das ist dann die.
Das ist so meine Vermutung. Das ist so eine Engstelle und da baut man natürlich die Brücke an die Engstelle und ich vermute eben halt, dass die Spuren schon da waren. Und denn auf der Brücke findet man so diese typischen Kartrats nicht.
Ja, das ist ja seltsam, ne? Weil wenn man jetzt sagt, das ist aus der Römerzeit und die haben dort die Brücke gebaut und dann sind die da mit den Karren gefahren und haben diese Spuren erzeugt, dann müssten die ja einfach über die Brücke drüber gehen. Aber in dem Fall enden sie davor, außer die Brücke wurde später ausgebessert. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das kann sein. Ja. Aber das mit den Römern, das ist, denke ich mir, eine Alibi-Erklärung der Archäologen. Als ich auf Sardinien war, da hatte mir eine Dame von so einer archäologischen Stätte ein kleines Heftchen geschenkt, sogar in Deutsch. In diesem Heft werden die Nekropolen beschrieben, also so Begräbnisstätten im Kalkstein, die es dort gibt. Von der Quantität gibt es allerdings mehr Kartrats dort. Aber immerhin werden die Kartrats auch erwähnt und dieser Archäologe, der diese Broschüre verfasst hat, geht davon aus, dass diese Spuren, wahrscheinlich schreibt er so ungefähr jetzt mit meinen Worten, von rudimentären römischen Fahrzeugen geschaffen worden sind, die Steine transportiert haben. Aber in der gleichen Arbeit werden diese Nekropolen, diese Gräber, die da im Stein sind, die schneiden ja ganz oft diese Kartrats ab. Die müssen also nachher entstanden sein, diese Nekropolen. Und die sind 6000 Jahre alt, 4000 vor Christus.
Ja, vielleicht
diesen,
sind sie
während und diesen Widerspruch, dieser Widerspruch, dieser 4000 Jahre, den hat er total ignoriert, der Archäologe.
Woher kommt jetzt der Widerspruch der 4000 Jahre? Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Die Gräber sind 4000 vor Christus entstanden.
Ja.
Und die Römer, die gab es aber vor ca. 2000 Jahren.
Und wenn jetzt aber die Gräber quasi die Spuren unterbrechen, dann ja, müssen genau, die eigentlich genau. Nach den Spuren angelegt worden sein. Okay.
Und das, wer auf der Webseite nachschauen möchte, dass es geht um Sardinien, um das Areal Su Crucifissu Manu. Da sind einige Bilder zu sehen, wie diese Nekropolen die Kartrets abschneiden.
Ja.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch seltsam, ja.
Ja.
Vieles ist seltsam, ja. Also du schreibst da an einer Stelle eigentlich alles. Beispiele und kuriose Details, die an einen bizarren Traum erinnern. Und nichts ergibt irgendwie Sinn. Ja, also noch einmal auf den Alexander Koltypin zurückzukommen. Er vermutet ja, dass diese Spuren ein Alter von 16 Millionen Jahren hätten.
Ja, bis. Also, ja.
Wie kommt er denn auf diese Zahl?
Na, es geht um die Zeit der Vulkanausbrüche dort. Wenn der Tuffstein runterrieselt, diese Asche, dann ist das ja nicht gleich fest, denke ich jetzt mal. Das verfestigt sich ja erst im Laufe der Zeit. Ja. Und wenn man quasi durch so eine relativ lockere Schicht fährt, dann kann man ja solche Spuren hinterlassen. Das war anfangs auch mein Gedanke.
Also der sagt wirklich, die sind entstanden als irgendwelche Gefährte, das können aber dann ja als irgendwelche Gefährte durch diese Lava eigentlich, die noch...
Nicht Lava, aber ich meine... Ascheablagerung, vulkanische Asche, die dann runterrieselt im großen Maßstab, in großer Quantität. Und das ist ja dann nicht gleich fest.
Aha.
Also keine Lava. Spuren in Lava soll es auf den Azoren geben. Da war ich aber noch nicht.
Okay. Das heißt, seine Theorie ist, dass dann irgendjemand durch diesen...
Durch das weiche Zeug gefahren ist
und ist später ausgehärtet. Das wären sicher Erklärungen für Clapham Junction und Kappadokien und solche Sachen.
Aber Clapham Junction ist Kalkstein. Das funktioniert auch nicht. Und das mit diesen lockeren Ablagerungen in der Türkei, das hatte ich auch mal eine Weile gedacht. Aber es gibt, das haben wir jetzt hier nicht dabei, bildtechnisch, es gibt gerade in Westanatolien gibt es viele Spuren, die auch richtig tiefer gelegt sind, ja? So wie Bild 5 oder sogar noch tiefer. Die sind richtig tief gelegt und da gibt es links und rechts richtige Kratzspuren im Fels, im Tuff, im Vulkantuff. Richtige derbe Kratzspuren. Und da dachte ich mir, na, solche Kratzspuren kann es ja nicht geben, wenn das Zeug noch alles weich ist. Weißt du? Das ist zu finden.
Später, die Kratzspuren können ja von später sein, ja. Aber ja.
Naja, dann müssen ja trotzdem Fahrzeuge durchgefahren sein. Aber ja, um was für Zeiträume geht es denn da? Um was für Zeiträume? Ich weiß nicht, wie lange solche Vulkanasche braucht, um richtig sich zu verfestigen. Das weiß ich nicht. Deswegen müssten auch. Ja, sowieso, ich bin sowieso der Meinung, dass bevor die Archäologen sich damit beschäftigen, müssen erstmal Geologen, Geomorphologen ran, die da die Sachen erforschen bezüglich möglichen Alters.
Mimi stellt eine Frage, die ich mir auch gestellt habe bei der Lektüre des Buchs. Könnte es sich um ein Bewässerungssystem handeln?
Ja, die Theorie. Die hatte eine Archäologin, eine australische Archäologin zu den Spuren auf Malta postuliert. Aber das denke ich nicht. Das denke ich nicht.
Warum nicht?
Warum braucht man dann zwei Spuren? Was sollen die Weichen dann da? Weißt du, die Weichen, gibt ja keinen Sinn. Und es sind ja, sagen wir mal, zu 99,9% immer zwei Spuren. Es gibt auch merkwürdige Einzelspuren. Und selbst da halte ich halte ich Bewässerungs-, also Wassertransport für nicht möglich, weil das oft vom Profil gar nicht funktioniert, vom Höhenprofil. Es geht rauf und runter. Weißt du?
Ja.
Und guck dir mal das Bild von Baschke nochmal an, von André Kuznetsov mit diesen endlos vielen Spuren. Ja. Das geht nicht irgendwie.
Ja, es geht schon, aber was hat das für einen Sinn, da so viel parallele Rinnen zu machen? Noch einmal, ist dann vorher ein bisschen untergegangen, auch eine zugegebenermaßen etwas händeringende Theorie. Könnte sowas wie in Baschkö oder Kappadokien, also in Baschkö, Kappadokien oder Clapham Junction, könnten das vielleicht die Abbauspuren sein? Also nicht vom Transport, sondern vom Abbau selbst.
Ja, das quasi.
Dass man das so abgeschabt hat irgendwie.
Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass. Das wäre natürlich theoretisch eine Möglichkeit, nicht wahr? Dass das Fahrzeuge waren, die quasi das in sich hineingefressen haben, was da im Weg war.
Was aber halt auch wieder viele neue Fragen aufwirft, weil was war das für eine Abbaumethode, von der wissen wir halt heute nichts mehr. Und
gar nichts, ja.
Die müsste ja auch irgendwie, also waren da auch Maschinen beteiligt dann, ne? Also ja, wirft auch wieder viele, viele Fragen auf.
Ja.
Anonym 4 sagt aber also jede.
Wenn ich jetzt Bild 5 sehe, wie gesagt, dieser tiefen Einschnitt, die es oft gibt, wo alles tiefer gelegt ist, und dann eben im Umfeld dieser Kartrats, diese verschiedenen Terrassen, die es noch gibt. Das lässt sich jetzt bildtechnisch nicht zeigen, aber auf der Webseite findet man solche Sachen auch in Spanien unten.
Genau, deine Webseite ist ja auch verlinkt und da hast du viele Bilder. Übrigens auch, dazu kommen ja auch noch dann Beispiele aus Österreich, Schweiz und natürlich auch Deutschland.
Ich wollte nochmal, ich habe hier, also die Eigenschaften von den Spuren, die sind vollkommen abgedreht und ich habe wirklich keine Ahnung. Es gibt das Kurvenproblem noch. Das habe ich nicht selber ausprobiert. Es gibt Leute, die haben ausprobiert, in diesen manchmal sehr tiefen Spuren Räder fahren zu lassen. Und weil die Spuren zu tief sind, müssen die Räder einen ordentlichen Durchmesser haben und die kommen dann gar nicht um die Kurve rum. Die verkeilen sich dann. Aha. Das ist schon mal total, total merkwürdig.
Ja.
Wie gesagt, aber selber habe ich das nicht ausprobieren können. Ich bin größtenteils immer allein unterwegs und ich kriege das nicht alles in die Reihe, noch irgendwelche Räder mit mir rumzuschleppen, um das auszuprobieren.
Ja.
Dann gibt es hin und wieder mal so ein Überschneidungsproblem. Wenn jetzt zwei Spuren sich kreuzen, dann müsste man ja annehmen, dass von beiden Spuren die Spuren zu sehen sind, diese Kreuzung. Gibt es aber manchmal nicht. Das ist auch in Westanatolien, deswegen muss ich da auch noch mal hin irgendwann. Und wer auf der Webseite mal stöbern möchte, Sardinien, die das Kartratsareal Guasila, da ist so ein typisches Beispiel, wo die eine Spur sich überhaupt nicht über die andere fortsetzt, obwohl sie die eigentlich schneidet. Dann haben wir das Problem der unterschiedlichen Höhen zwischen links und rechts.
Das auch, ist seltsam, ja, da gibt es Beispiele.
Auch manchmal, wenn ich jetzt an Westanatolien denke, da gibt es die krasseste Stelle, die ich jemals gesehen habe. Wer gucken möchte auf der Webseite Westanatolien, und da ist es das Areal um Bayramalia, wenn ich jetzt richtig liege. Da geht so eine Spur 3 Meter tief durch den Tuff und die linke Spur ist wesentlich tiefer, also jetzt so, wenn ich das Bild betrachte, als die rechte Spur. Und mit dem jetzigen Fahrzeug könnte man gar nicht reinfahren in diesen Einschnitt, weil dann würde man ja gegen die Seitenwand krachen.
Na, vor allem, die sind beide waagrecht, also die Spurbasen
sind... Die Spurbasis, ja, und da gibt es einige Beispiele, gerade
also da müsste das Fahrzeug müsste quasi das linke Rad viel höher haben als das rechte, jetzt nicht, dass das ganze Fahrzeug schräg steht, sondern wirklich die Achse.
Ja,
also das ist ein bisschen schwer zu erklären, im Buch zeigst du das. Ja, auch
die Schweizer, die
Schweizer. Außer das sind unabhängige Spuren voneinander, aber warum dann zwei so, ja. Vielleicht Hin- und Rückverkehr, ich weiß es nicht. Motorradspuren.
Die Schweizer haben Fahrzeuge der Firma Menzimuk, die können quasi das so anpassen, dem Geländer.
Ja.
Weißt du, ich hatte die gebeten, mir ein Bild für das Buch zur Verfügung zu stellen, habe aber keine Antwort bekommen.
Na, die wollen
vielleicht haben sie gedacht, das ist alles hier ein April-Scherz.
Ja. Auch eine Frage von Mimi, auch die du dir stellst und die man sich natürlich auch stellt, einfach, gibt es überliefernde Legenden um die Spuren bei den Einheimischen? Du hast ja auch mit Leuten gesprochen.
Ja, in der Türkei.
Ja.
Naja, der sagt oder hat uns, wir können ja nicht so richtig Türkisch, er konnte kein Englisch, zu verstehen gegeben, dass es eben Ochsenkarren waren. Das werden sie wahrscheinlich in der Schule schon lernen. Das ist quasi das, was auch ein Archäologe vom DAI Istanbul mir geschrieben hat. Da hatte tatsächlich 2015 mal jemand geantwortet, aber der Briefverkehr ging nicht lange. Ich hatte immer geantwortet mit ein paar Bildern und diese Theorie von den Ochsenkarren quasi widerlegt. Und dann schrieb er dann, oh ja, das ist ja tatsächlich ein Problem. Dann waren es vielleicht, Herr Schneider, vielleicht waren es Schlitten, die sie im Winter geschoben haben.
Und da geht's auch wieder variable Spurbreiten oder was?
Nein, wie die Spuren entstanden sind.
Aha, okay.
Und dann habe ich ihm wieder Bilder geschickt und habe versucht, diese Geschichte zu entkräften und dann kam keine Antwort mehr, leider. Ich meine, es geht ja oft, wie gesagt, darum, dass die Spuren Felshindernisse queren in West, damals ging es um Westanatolien. Also das sind irgendwelche Felsbarrieren in der Landschaft und da gehen die Spuren einfach durch. Mal liegen sie oben auf, mal geht es 2 Meter, 1 Meter tief durchs Gestein. Und ich meine, das macht doch niemand, der Schlitten schiebt. Das funktioniert doch nicht. Das geht doch nun wirklich nicht.
Ja, hört sich schwierig an. Seewolf Chris fragt, die Rillen in den Bildern sind aber schon sehr unterschiedlich. Sieht nicht aus, als wäre das alles dasselbe. Ja gut, das glaube ich auch. Also wie vorher schon gesagt, vielleicht, man sollte halt auch nicht versuchen, alles unter einem Hut zu bringen. Also wie gesagt, ich kann mir doch was vorstellen, dass manche dieser Spuren, oder bin eigentlich ziemlich sicher, dass manche dieser Spuren tatsächlich Karrenspuren sind. Andere aber, wo das überhaupt nicht passt, vielleicht einen anderen Ursprung haben, auch aus völlig anderen Zeiten. Ja, schwierig. Spurenler Weser. Seltsamer Chatname, fragt, gibt es bei den Kartrads irgendwelche magnetischen Anomalien oder Strahlung? Hat der Gast mal einen Kompass in eine Spur gelegt?
Nein, das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Eine gute Idee, beim nächsten Mal habe ich einen Kompass dabei. Ja.
Ja, genau. Ja. Rob schreibt, was mich interessieren würde, wäre, welche Hindernisse zum Beispiel Messergebnisse und deren Vergleiche liefern. Welche Hinweise zum Beispiel Messergebnisse und deren Vergleiche liefern. Da werden ja bestimmt schon einige Leute mal einen Zollstock drangehalten haben und müssten ja irgendwas versucht haben zu schlussfolgern. Okay, Stichwort Zollstock. Du hast ja auch diese Spurbreiten immer wieder gemessen.
Ja, ich habe hin und wieder mal die Spurbreiten gemessen und unterm Strich muss ich sagen, es gibt alles Mögliche. Wenn auch hin und wieder mal oder sagen wir mal öfter die Spurbreite 1,42 Meter auftaucht, da ist auch im Buch, habe ich Fotos übereinander montiert. Das eine von Zhejiang bei Narbonne, das ist Bild 10. Und ein Bild von Malta, das gleicht sich quasi auf einen Zentimeter auch diese Schleifspur in der Mitte, die auf Malta vielleicht im weiteren Verlauf noch ein bisschen anders wird, aber vom Prinzip her ist es das Gleiche.
Also aber, relativ weit voneinander entfernt, sehr ähnliche Merkmale.
Ich möchte sogar sagen, die gleichen.
Ja.
Ansonsten kommt aber alles Mögliche vor. Und die schmalste Spur, auch so, was ich vielleicht noch sagen sollte, ist, ich messe immer von Außenkante zu Außenkante. Normalerweise wird ja eine Spur von Mitte zu Mitte der Räder gemessen, aber ich messe wirklich von außen nach außen. Wobei letzten Endes kann ich das ja dann noch alle anderen Maße auch noch rausfinden, weil ich das ja immer fotografiere. Und die kleinste Spur, die mir jemals begegnet ist, die gibt's in Villach, bei euch in Österreich. Die ist gerade mal 100 Zentimeter. Und da gibt's auch so ein Kuriosum, was man hin und wieder auch mal von anderen Leuten hört. Da gibt es eine Änderung der Spurbreite. Da gibt's so eine Stelle, da ist eine Delle drin. Also, wenn ich jetzt an Eisenbahnverkehr denke, dann wäre das ja eine Katastrophe, gell? Und sowas kommt eben vor. Ich habe auch in Donas in Norditalien so eine Spur, wo es mir auch vorkam, als würde sich da die Spurbreite ändern. Das liest man manchmal zu dieser Thematik. Ich habe noch nicht alle Fotos ausgewertet, diese mit dem Zollstock.
Ja. Ich meine, für die variable Spurbreite, da gibt es zum Beispiel auch eine mögliche Erklärung, wären geologische Prozesse. Dann gibt es eben
Dann hätte aber das Gestein wahrscheinlich auch springen müssen, zerbersten oder so. Ja. Das ist aber, wenn ich jetzt gerade an Villach denke, ist das ganz geschmeidig, so richtig schön, eine geschmeidige Delle auf der Webseite zu sehen.
Aber nochmal zurückkommen zu den verschiedenen Spurbreiten. Gibt's da wirklich diskrete Breitentypen, also die man jetzt eingrenzen kann und quasi gruppieren kann, oder ist das eher ein Spektrum von verschiedenen Breiten? Oder anders gefragt, wie genau kann man das messen? Kann man das wirklich so gruppieren? Da gibt es die 1,4 Breiten, da gibt es die 1,2 Breiten, oder ist das alles so ein bisschen ineinander übergehend?
Also wie gesagt, relativ häufig kommen so Spuren um 1,40 Meter rum, 1,42 Meter. Aber ich muss auch sagen, ich habe da noch viel, viel, viel Arbeit vor mir. Ich habe noch so viele Fotos, wo ich quasi die Maße noch ermitteln muss, weil ich das erst zu Hause am Rechner mache. Ich fotografiere das quasi vor Ort mit 3 Bildern und dann mache ich das zu Hause. Dieses Maß zu ermitteln ist nicht immer leicht, weil manchmal oder oft auch die Spurbreite unten ziemlich breit ist. Und dann weiß man ja nicht, war das Rad wirklich 10 oder 15 oder 20 oder 30 Zentimeter breit? Oder ging das da so hin und her im Laufe der Zeit, weißt du? Das lässt sich manchmal nicht so richtig feststellen. Es gibt auch, mir fällt gerade ein Beispiel ein, als ich in Apulien war, habe ich wieder mal, da muss man erstmal ein bisschen arbeiten, muss das ganze Erdreich fortschaffen, rauspickern. Und da gab es eine sehr, sehr schöne Spur im Kalkstein, die rechte Spur, sagen wir mal vielleicht auch 10, 15 Zentimeter breit. Und ich weiß jetzt nicht, habe das Bild jetzt nicht da, vielleicht 15 Zentimeter tief, 20 Zentimeter tief. Und die linke Spur ganz anders, die ist wesentlich tiefer, vielleicht 40, 50 Zentimeter. Und die wird nach unten ganz schmal. Die ist an der Basis vielleicht nur, die war so breit wie der Zollstock, sagen wir mal 5 Zentimeter, maximal 4 Zentimeter vielleicht. Und es ist nicht wirklich auf dieser linken Spur eine Lauffläche erkennbar. Also, und solche verrückten Sachen gibt's eben ohne Ende. Wo ich mir wirklich, ich habe einfach keine gescheite Theorie. Ich habe gar keine eigentlich, weil das alles so verrückt ist. Es gibt zum Beispiel, mir fällt gerade noch ein, ich habe mir noch ein Stichwort gemacht, Knick steht hier. Es gibt in den USA gibt es eine Spur, die Spur in Missouri auf der Webseite zu sehen. Da macht die Spur einen Knick, einen richtig scharfen Knick. Und da kann auch nie und nimmer irgendwie mal ein Rad, ein Wagen lang gefahren sein. Da habe ich ein YouTube-Video verlinkt. Man sieht das auf diesem YouTube-Video, diesen Knick mit der Drohne gefilmt. Absolut skurril.
Wo hast du das verlinkt?
Auf meiner Webseite.
Okay. Es gibt übrigens eine Frage findet man die Saurierspuren irgendwo auf deiner Website? Gibt es da ein Bild davon oder findet man die nur im Buch?
Im Buch ist das Bild. Ich weiß nicht, ob ich auf der Webseite Vielleicht auf der Eingangsseite, vielleicht unter um was geht es. Da bin ich jetzt aber überfragt, ob ich das Bild da drauf habe. Okay. Das wäre eine Variante.
Okay.
Das wäre eine Variante.
Okay, also diese Knicke, also du sagst, da gibt's in den USA, ich glaube, ich kenne das wieder.
Ein Knick ist das, und das ist auch der einzige, den ich kenne, wobei mir jetzt ein Mann aus Sizilien Bilder geschickt hat, da habe ich auch heute noch so ein Bild entdeckt mit so einem Knick. Da kann ich aber noch nichts dazu sagen.
Also Rob fragt, also ist es so, dass die Spuren immer parallel laufen oder gibt es auch, dass sie schmäler oder breiter werden oder zusammenlaufen?
Zusammenlaufen ist mir nicht bekannt, aber Alexander Koltypin beschreibt Spuren in Termes in Nordspanien, dass da krasse Spuränderungen sind. Ich war selber auch dort. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das die typischen Kartrats waren. Ich habe mir gedacht, ne, das sind dann irgendwelche anderen Spuren. Es gibt ja auch hin und wieder mal einzelne Spuren, die da so kreuz und quer durch die Landschaft verlaufen. Und ja, einzelne Spuren, das ist auch, kann ich auch keine Erklärung anbieten dafür.
Ja, also die Spurbreite auf Malta, da gibt es ja eine Studie, die hat ja, also Mattersheed, Pearson und Schäfer 2008, die haben da gesagt, dass das circa, also dass das 1,4 Meter Spurbreite ist.
Na, das stimmt nicht. Es gibt da auch alles auf Malta.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, passt das zu deinen Messungen?
1,42 Meter hat man, das kommt vor, aber es kommen eben auch viele, viele andere Spurbreiten vor. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch endlos viele Fotos und ich habe noch viel zu tun. Ich habe da noch nicht alles quasi vermessen bis zum Schluss.
Ja, aber auf Seite 129 im Buch schreibst du, im Spurbreite 1,45 wäre das Maß, ich zitiere, für Gefährte im Herzogtum Braunschweig und auch Spurbreite der englischen Könige, was jetzt zum Alter passen würde, und dort hat man ja so um die 1,4 Meter
ist das,
gemessen. Ich meine, hast du das überprüft? Waren das wirklich diese offiziellen Spurbreiten?
Nee,
weil das wäre ja Erklärung, ne? Weil wenn offiziell die Spurbreite so bei diesen 1,4, 1,45 gelegen ist,
ja. Ist das ein Zitat, was du da jetzt verwendet hast?
Ja, das ist aus deinem
von,
Buch.
Von sag die Seite bitte.
129.
Da geht's.
Und zwar
geht es um die Ilian-Treppe, gell?
Ja, die ja wirklich aussieht, als wären das tatsächlich dann
129, genau. Also wenn du jetzt mal bitte eins weiter blätterst, gleich das nächste, die nächste Seite, das große Bild.
Ja, das sehen halt die Leute jetzt nicht, aber okay,
wir können es ja mal beschreiben, da gibt es quasi eine Spur im Sandstein. Und da sieht man unten auf dem Grund millimeterfeine Linien. So als wäre das, also als wäre da nie ein Wagen lang gerumpelt.
Ja, oder halt eisenbeschlägerne Wagen, die, also ich weiß nicht, ist jetzt für mich.
Ja,
auch
aber wenn das geht ja steil einen Berg runter. Ich kann mir gar nicht vor, als ich das erste Mal dort war, war es feucht und ich konnte gar nicht die Spur hochgehen ohne. Ich musste aufpassen, dass ich nicht ausrutsche.
Ja, vielleicht war das so eine Art Bahn, die dann an einem Seil hochgezogen wurde und deshalb sieht man keine Trampelspuren.
Ja, aber wenn man diese millimeterfeinen Linien sieht, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn da jahrelang immer Wagen durchgezurrt werden mit Eisenbeschlägen oder so, dann müsste das doch ausgeschlagen und zerrammelt und aussehen und nicht so, als wäre da.
Na wieso, wenn die Wagen, wenn diese Räder alle sehr, sage ich mal, glatt sind und smooth. Wieder, ist so ein Beispiel, das müsste man mit experimenteller Archäologie beweisen oder widerlegen. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen würde, ganz ehrlich. Also das, was du da siehst, sieht beeindruckend aus, sehr, sehr präzise da rein gefressen. Aber viel mehr kann ich davon nicht ableiten. Also
ja, das mit den Maßen hier, das hat die Archäologin mir geschrieben. Das habe ich nicht nachkontrolliert. Ich habe keine Museen besucht.
Aber ist doch interessant, ne? Wenn das jetzt wirklich die diese 1,4, 1,45 Meter tatsächlich Maße sind, die in Verwendung waren. Das finde ich schon interessant. Also jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die haben halt die Spurbreite so gewählt, weil die Rillen schon da waren. Aber abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht angenehm ist, mit einem Fuhrwerk in solchen Rillen zu fahren. Ja,
ja, da hat das also, Problem hat man, ja.
Ja, ist es, ja, es stimmt dann auch nicht ganz überein. Ja, keine Ahnung. Also.
Na, die haben ja auch geschrieben, die Leute, die sich mit dieser Spur beschäftigt haben, dass zum Bremsen, weil es ist ja wirklich sehr steil, hätten sie Eisenketten um die Räder gemacht, drum geschlungen. Und die Spur sieht aber nicht so aus, als ob da brachiale Gewalt angewendet worden ist.
Ja, aber das würde diese länglichen Spuren erklären, die du dir nicht erklären kannst, weil man dann so drüber schleift.
Nee, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde, das sieht sehr, sehr filigran aus. Auch die Seitenwände, das ist ja alles richtig glatt, filigran. In meinen Augen sieht das aus wie irgendwie wie unbenutzt oder so ähnlich. Da gibt es andere Stellen auch, wo die Spurbasis so richtig vollkommen unbenutzt, ich sag mal unbenutzt, also ganz clean aussieht.
Ja.
Als wäre da nie ein Fahrzeug lang gefahren, was ich sowieso manchmal denke, vielleicht sind da nie Fahrzeuge lang gefahren. Aber es sieht so aus, na klar.
Eine Erklärung, die da auch angeführt wird, ist ja, dass das Bahrenwagen gewesen sein, also quasi schleifende Baumstämme. Und das würde ja dann auch mit unterschiedlichen Spurbreiten funktionieren. Ne?
Ja, aber das hat man ja mal auf Malta mal ausprobiert. Ja. In 60er Jahren, glaube ich. Und das Ergebnis war eben, dass es keine Spuren gab. Null, gar nicht. Mhm. Da hatten sie Pferde dazwischen. Und da gibt es ja, gibt's ein Bild davon, in diesem kleinen Heftlein von wie heißt er? David Trump. Der englische Archäologe,
ja,
der
Trump, zugange war. Nämlich wirklich wie der.
Genau wie der.
Lustig, ja.
Muss aufpassen, beinahe hätte ich Donald gesagt. Ich glaube, er heißt David.
Ja. David. Ist aber nicht verwandt, nehme ich an, oder?
Ja, ist ja ein Engländer auch.
Ja, ja. Dann finden sich auch ganz andere Abdrücke, auch wieder ähnliche an ganz verschiedenen Orten. Manche erinnern an Kettenfahrzeuge.
Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt auch wieder gesehen auf den Bildern, die mir aus Sizilien zugeschickt wurden. Richtig krass. So, und um es irgendwie zu beschreiben, sage ich eben, dass es an Abdrücke von Kettenfahrzeugen erinnert. Was es nun wirklich war, weiß ich nicht. Und diese Spuren, die sind immer rechtwinklig zu den Kartrads. Manchmal sind sie auch in der Mitte. Zum Beispiel im weiteren Verlauf vom Bild Nummer 5, dann taucht das auch mal auf. Das ist auf der Webseite zu finden unter Spanien, unter Elche. Und ein fantastisches Beispiel ist zum Beispiel diese Spur in Austin, in Texas, ist auf der Webseite zu finden, über einen Link von Alexander Koltypins Webseite. Das sieht genauso aus wie auf Sizilien, wie in Spanien, wie auf der ganzen Welt. Ich habe ein Bild im Netz gesehen aus China, wo auch solche kettenähnlichen Abdrücke zu sehen sind. Und das ist auch so eine Sache, die ich mir für die nächsten, sagen wir mal, ich hoffe, dass ich das in 2 Jahren schaffe, dass ich diese Gemeinsamkeiten, diese Übereinstimmung nochmal richtig deutlich dokumentiere. In den ersten Jahren, als ich da unterwegs war, da hatte man natürlich noch nicht die Erfahrung und keinen richtigen Plan, was hier so alles abgeht. Aber jetzt denke ich mir, weiß ich, was zu tun ist.
Ja. Seppo fragt, wurde ein Querschnitt von einer Spur genommen? Man würde die Materialverdrängung sehen. Also wenn das zum Beispiel noch weich gewesen wäre, nehme ich an.
Ja, das ist eine Sache, die Geologen rausfinden können. Ich kann das nicht.
Ja. Und Fungi, ich kann das nicht. Fungi schreibt, Frage, das, was ich vorher auch angesprochen habe, Frage den Gast bitte mal nach kettenantriebsartigen Spuren innerhalb und neben den Cartruts. Genau, also solche Spuren, wie sie die an Kettenfahrzeuge erinnern.
Ja, da empfehle ich eben mal auf die Seite zu gucken, wo die USA zu finden ist und dort sich die Spur von Austin anzuschauen. Das ist sehr krass. USA, ich weiß jetzt nicht, wo ich Bilder mit kettenähnlichen Abdrücken im Buch habe ich was drin, habe ich jetzt was auf der Webseite, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Mhm. Gibt auf alle Fälle, naja, wenn ich jetzt Bild Nummer 5 sehe, Elche in Spanien, dort auf diesen Bildern gibt es sicherlich auch Abdrücke zu sehen.
Bild Nummer 5 ist auch Bonavista. Du sagst
Ja, das ist bei Elche. Ja, Bonavista heißt okay. Auf der Website. Okay, ja. Danke. Ja, Bonavista ist da, heißt der Ort. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Elche. Und dort auf den weiteren Fotos, die da zu sehen sind, müssten auch diese kettenähnlichen Abdrücke zu sehen sein. Wo habe ich die denn noch gesehen? Wie gesagt, in Kappadokien auch. In China habe ich es gesehen. Und hin und wieder sieht man nur ansatzweise solche Spuren. Ja, es gibt noch viel zu tun. Ich habe auch noch so viel Fotomaterial, ich habe noch gar nicht alles aufarbeiten können. Habe ich das jetzt in Apulien gesehen? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Apulien kommt nicht.
Eiskristall schreibt, er kennt offenbar das Buch schon. Im Buch auf Seite 82 sind diese bitte vorsichtig sein mit deinem Mikro. Nein, nicht auf deinem Mikro, pass auf. Im Buch auf Seite 82 sind diese kettenartigen Abdrücke zu sehen.
82.
Ja. Ja, also.
Ja, genau, ja. Ja, das obere ist auf Sardinien und das dritte von oben, das ist Kappadokien, genau, ja.
Jetzt nochmal zum Alter. Alexander Koltypin schreibt ja auch, dass viele dieser Spuren in einem ganz bestimmten Gesteinstyp sind und will davon ja oder leitet davon dann ja auch das geologische Alter ab und kommt dann eben auf Millionen Jahre teilweise.
Naja, das ist diese Geschichte in der Türkei, gell? Mit Westanatolien und Kappadokien und diese Kalkstein, diese Spuren im Kalkstein. Da geht er eben davon aus, dass es damals noch weich war, dass sich das wahrscheinlich schnell gehoben hat aus dem Meer durch was auch immer für geologische Prozesse und dass man dann im noch weichen Kalkstein gefahren ist. Aber für mich klingt das nicht glaubwürdig. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann, wie gesagt, wenn ich an Castellar de Meca denke, dieser Berg,
was ist nicht glaubwürdig?
Dass sich das Gelände aus dem Meer so schnell erhoben hat, dass es noch weich war und dass dann die Fahrzeuge gefahren sind, als es noch weich war.
Vor allem, das muss ja wirklich vor Millionen von Jahren gewesen sein. Also da müssten ja vor Millionen von Jahren, ich kann ja jetzt nicht ausschließen, aber müsste da eine Zivilisation existiert haben, die bereits mit Wagen durch die Gegend fuhren.
Naja, die These von einer verschwundenen Zivilisation, die ist ja so neu nicht.
Ja, aber jetzt wirklich vor Millionen von Jahren ist schon nochmal eine neue Dimension auch, ne?
Ja, gut, vielleicht der Zeitraum, ja. Aber das
definitiv.
Ist ja auch.
Also ich meine jetzt von mir aus vor 20, 30.000 Jahren, okay, das ist eine Sache, aber vor, er sagt ja bis zu 16 Millionen Jahren,
Ja, aufgrund der Erosion eben halt.
Ja, ich meine, eine Zivilisation.
Und der Ablagerung. Graham Hancock hat ja auch eine ähnliche Idee. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen Zeit. Ich glaube, er geht nicht so weit in die Vergangenheit zurück, Graham Hancock.
Fungi fragt, Cartruts unter Wasser. Da gibt es ja auch Beispiele auf Malta.
Ja. Ich habe eine Spur fotografiert, die quasi ins Wasser führt. Und es gibt Bilder, zum Beispiel auch von Graham Hancock, der auch selber taucht. Der hat auch vor Malta Cartruts in der Tiefe dokumentiert. Und ich glaube, was ich mal gehört habe, war 70 Meter, war, glaube ich, die tiefste Tiefe, die mir jetzt so bekannt ist. Das wurde erstaunlicherweise in einer Terra X-Sendung erwähnt, die von Harald Lesch moderiert wurde. Da ging es auch mal 10 Minuten lang oder so ähnlich um die Kartrads, aber nur Malta.
Und was war da jetzt die Erklärung, dass die da unter Wasser sind? Ist das, weil, ich meine, gut, der Wasserspiegel ist ja angestiegen in den letzten Jahrtausenden seit eben dem Ende der Eiszeit. Und der ist ja wahrscheinlich nur langsam angestiegen. Also das war ja nicht so, dass da von einem Tag auf den anderen der angestiegen ist. Passt das dann irgendwie zusammen?
Auf alle Fälle. Ich denke, vor 12.000, vor 13.000 Jahren war der Meeresspiegel 120 bis 130 Meter tiefer. Gell?
Ja, genau. Na? Aber dann würde das ja erklären, warum die jetzt unter Wasser sind.
Ja, ja, das ist jetzt.
Also die müssen ja auch nicht, die müssen ja deshalb auch nicht 12.000 Jahre alt sein, weil der Wasserspiegel ja wahrscheinlich so schön langsam angestiegen ist. Ich weiß es nicht. Und die Frage ist jetzt, passt es dann? Ja gut, wenn es die Römer waren, 2000 Jahre, passt das wahrscheinlich nicht, ne? Aber
ich denke, die Römer können wir wirklich vergessen. Das geht gar nicht.
Für viele der Spuren kommen wir es wahrscheinlich nicht in Frage. Ich meine, die kommen ja auch an Stellen vor, wo jetzt überall die Römer waren. Also jetzt, es gibt ja auch in den USA diese Spuren und so weiter.
Und ja, und wenn ich die Bilder sehe, dann ist das alles ein Ding irgendwie. Dann sehen die alle ähnlich aus.
Naja, aber die Spurbreiten sind schon mal verschieden, also.
Nächstes Jahr weiß ich mehr. Ich denke, dass ich nächsten September mal in den USA bin.
Ja, was halt auch jetzt die Sache ist, man nimmt ja an, dass vor Kolumbus in Südamerika das Rad einfach noch nicht verwendet wurde. Ich meine, man kannte es, glaube ich, schon, aber es war jetzt nicht groß in Verwendung. Und dann sind natürlich Kartrads auch schwierig. Außer das sind halt jetzt wirklich Barrenspuren oder Barrenwagen, ne?
Ja, in Brasilien gibt es, da habe ich auch ein YouTube-Video verlinkt. Ja, das ist ein Rätselraten. Ich denke, dass es nicht möglich ist, mit zwei Baumstämmen oder so solche Spuren zu erzeugen. Das ist Felsen, das ist einfach mal richtig harter Felsen. Es gibt ja auch Spuren im Granit sogar. Und ich denke, dass es irgendwie auch mit diesen anderen Steinbearbeitungen zusammenhängt, diese Spuren. Also wir kennen ja diese unglaublichen Mauern in Peru, jeder in Cusco, Sacsayhuaman oben oder Ollantaytambo. Oder schauen wir uns diese Steinbearbeitung auch in Ägypten an, das kann heute niemand so präzise machen. Jeder Stein, Unikat, Granit, härteste Gesteine. Und nirgendwo sieht man irgendwelche Meißelspuren. Und das ist eben das Gleiche auch hier wie bei den Kartrads. Das geht alles geschmeidig durch den Fels. Man sieht richtige Schleifspuren. Castilla de Mecca gibt es schöne Bilder zu sehen, Spanien, Areal, glaube 01, Castilla de Mecca auf der Website, wo man an der Seite diese Schleifspuren sieht. Und das ist auch die Stelle, wo es 3 Meter tief durch den Fels geht. Tja, also.
Das ist, also schon, du redest jetzt von Spanien, von Castilla de Mecca. Ja. Wirklich ein Hohlweg, der da wirklich reingegraben ist und dann sind in diesem Hohlweg die Spuren. Sehr, sehr interessant. Also das ist jetzt nicht durch irgendwelche Wegen entstanden, die da fahren.
Auch an der Seite auch diese Schleifspuren, die da zu sehen sind. Genauso eine Stelle, vielleicht nur in Anführungsstrichen 2 Meter tief oder 2,5 in Apulien. Genau die gleichen Schleifspuren wieder und unten die Kartrads. Ja. Also das entsteht nicht mit Sicherheit, wenn man, selbst wenn man 1000 Jahre immer wieder da lang fährt. Das kann nicht sein. Ja. Und Römerwege, ich denke, wenn jetzt wirklich amtliche Römerwege waren, wo die ihren Verkehr abgewickelt haben, dann hätten sich ja daraus auch Verkehrswege später mal entwickeln müssen. Aber die sind ja oft vollkommen abseits von irgendwelchen späteren Routen, die entstanden sind.
Gut, aber das kann auch sein, dass sich die Zentren verschoben haben und diese Wege halt ursprünglich zwischen den damaligen Zentren sind und vielleicht die neuen nicht dieselben. Ja, alles Spekulation. Ich meine, beim Thema weiche Steine, ja, ist mir schon ein bisschen so der Gedanke gekommen. Man stellt sich ja völlig zu Recht die Frage, wie diese Mauern, gibt es in Ägypten Beispiele, in Südamerika entstanden sind, bei denen riesige Steine völlig ohne Fugen aneinander gefügt wurden. Ja,
ja. Ja.
Und eine, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass die so herausgeschnitten wurden, das ist praktisch unmöglich in dieser Präzision und die sind ja völlig unregelmäßig und dass die dann so genau zusammenpassen, das ist tatsächlich eigentlich fast undenkbar, würde ich sagen. Aber wenn man sich vorstellt, dass diese Steine, als man diese Mauern gebaut haben, weich waren, dann würde das gehen. Natürlich hat man das große Problem, ja, aber wie macht man die Steine weich? Ich habe keine Ahnung, aber ich meine nur, das würde erklären, was wir da sehen oder möglicherweise erklären. Und das würde dann aber auch zu den Cartrats passen, weil wenn die Steine, warum auch immer, weich waren, dann plötzlich ergeben viele Dinge eher einen Sinn.
Zu diesen Bauwerken, zu diesen Steinen gibt es ja auch noch die These, dass sie gegossen worden sind unter Umständen aus irgendeiner Geopolymer.
Zum Beispiel auch, ja.
Aber das kann ich aber jetzt auch nicht beurteilen, da fehlt mir das Wissen.
Ja. Oder aufgeweicht wurden. Da gibt es ja auch chemische Prozesse, die solche Steine dann aufweichen können, zumindest an den Rändern, sodass sie dann aneinander passen. Alles, wie gesagt, handyregende Erklärungsversuche. Aber
Es gibt ja auch diese Ausstülpungen dort in Südamerika und Peru, gell? Da gucken immer so Kugel raus. Und das Gleiche findet man ja auch in Ägypten.
So wie Eingieß.
Irgendwie sowas in dieser Art. Das Gleiche ist auch in Ägypten zu sehen. Mir fällt jetzt die kleine Pyramide ein.
Ja, ich habe solche Dinge, glaube ich, sogar selber schon gesehen. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Manchmal entdeckt man das erst später auf Fotos.
Ja, genau. Bocalicious fragt, kann der Gast seine bisher erfassten Maße nennen? Also das der gemessen. Kannst du da vielleicht einmal so zusammenfassen? Vielleicht noch einmal zurückgehen. Weil wenn man jetzt sagt, das sind irgendwie Fahrzeuge, irgendwelche Fahrzeuge gefahren, dann müsste man ja davon ausgehen, dass diese Spurbreiten alle eine gewisse Norm haben. Aber kannst du da noch einmal vielleicht kurz zusammenfassen?
Muss ich mal schnell ein bisschen stöbern hier auf der Webseite. Ich hatte mal angefangen aufzuschreiben, aber wo ist das jetzt? Spurbreiten, da tatsächlich. Ja, Deutschland 1,32, in Bacharach, Leistadt 1,21, aber auch 1,41, Albstadt 1,13, Externsteine 1,45. In der Schweiz der obere Hauenstein 1,10 Meter. Und Frankreich am Cap Couronne, was übrigens auch eine sehr schöne Stelle ist, auch zum Baden und so, kein Massentourismus, 1,08 Meter, 1,14 Meter, 1,21 Meter, 1,29 Meter, 1,40 Meter, 1,44 Meter, 1,48 Meter, 1,50 Meter und 1,53 Meter. In St. Germain geht es bis zu 1,72 von 1,30.
Die Frage ist jetzt aber zum Beispiel, wenn du 50 und 53, wie genau kannst du messen? Was ist da die Ungenauigkeit?
Ja, also wenn ich vor Ort bin, mache ich ein Totalbild, der Zollstock liegt da und dann fotografiere ich im Detail die linke Spur und dann die rechte Spur und zu Hause setze ich mich dann hin und vergrößere das und ziehe mir Linien und ermittle dann senkrecht runter vom Zollstock das Maß. Also im günstigsten Fall natürlich auf einen Zentimeter. Aber manchmal lässt sich nicht genau rausfinden, wo die Spur an der endet, beginnt.
Das meine ich,
Weil der Felsen nicht immer akkurat, das ist nicht immer eine akkurate Kante. Das ist manchmal gewurschtelt, manchmal zerbröselt und das ist schwierig. Ja, das ist wirklich schwierig.
dann auch für das...
Aber wie gesagt, es gibt eben auch Spuren, wenn ich jetzt an Zhejiang denke bei Narbonne, da gibt es wirklich richtig klare Kanten. Da kann man schon so auf einen Zentimeter genauer messen.
Okay, also du sagst, du kannst relativ genau messen und wenn ich das aber jetzt richtig rausgehört habe, gibt es da ziemlich verschiedene, viele verschiedene Breiten.
Auf alle Fälle.
Aber wenn eine bestimmte Breite, wenn du eine bestimmte Breite festgestellt hast, dann zieht sich die durch. Also dann die ganze Spur ist dann mehr oder weniger gleich breit. Oder variiert es dann auch oft?
Das kann ich nicht sagen, weil ich das, wie gesagt, ich bin immer allein unterwegs. Das schaffe ich nicht alles.
Also da müsste man an mehreren Stellen halt messen, ne? Dann, und schauen, ob die immer gleich breit sind.
Wenn man so Archäologen sieht, die irgendwelche Stellen beackern, dann sind das ja immer eine Menge Leute, die da für Wochen lang sind und ich tut mir leid, ich kriege das nicht in die Reihe.
Ja,
alles alleine. Ja.
Wir haben einen Skype-Anrufer, hallo?
Hallo?
Ja, hallo.
Kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich hören. Ah, ja.
Hallo?
Ja, wir hören dich. Hallo, hörst du uns nicht? Also wir können dich hören, ja. Wir hören dich. Ich weiß auch, wer das ist. Er ist sehr interessiert, ne, aber klappt nicht heute. Okay, er hat auch schon ganz am Anfang, als die Sendung noch gar nicht richtig gestartet war, hat er da schon angerufen. Ja, probier es noch einmal. Also wir haben dich gehört. Ne, jetzt ruft er noch einmal an. Probieren wir es. Ja, hallo, wir hören dich. Hallo, hallo. Hörst du uns? Nein, er hört uns nicht. Leider.
Hallo?
Ja, wir hören dich.
Hallo?
Ja.
Ja, jetzt höre ich dich. Ja. Funktioniert es.
Okay.
Ein bisschen mit Zeitverzögerung.
Mit Zeitverzögerung? Dann hörst du uns vielleicht über den Stream.
Ja, ich höre dich über den Stream. Ja,
den musst du stoppen. Den musst du stoppen, bitte.
Ja, den habe ich jetzt pausiert und jetzt funktioniert das jetzt einwandfrei. Okay. Also ich habe da vergessen, da auf Pause zu drücken. Ja, hallo. Ich bin derjenige, der das angeregt hat, diese Sendung mit den Cartwrights.
Ah, du hast den Kontakt hergestellt. Hallo.
Genau, hallo. Ja, das war für mich eine Herzensangelegenheit, dass dieses Thema einmal besprochen wird, auch hier auf Crop FM, weil dieses Thema zwar sehr vage ist und ich verstehe jetzt durchaus, dass viele Leute sagen, naja, das sind Wagenspuren. Warum soll man sich mit diesen überhaupt beschäftigen? Weil es ist offensichtlich und es ist dann quasi alles geklärt und man kann es natürlich in die Antike, man kann alles in die Antike zurückführen oder zuschreiben. Ich muss zugeben, ich habe auch selbst so gedacht, eine Zeit lang. Es ist mir übrigens auch so mit den Erdstellen gegangen, vor 10 Jahren habe ich halt gedacht, na gut, Erdstelle, das sind so eigentlich so dunkle, finstere, kalte, dreckige Löcher aus dem Mittelalter, da gibt es eigentlich nichts Interessantes zu wissen.
Ja, wie man sich irren kann.
So ist es. Und die Falle ist ja darin, dass scheinbar Dinge, die oft sehr offensichtlich klar zu sein scheinen, sie aber nicht sein müssen. Ja,
und naja, der Teufel steckt oft im Detail.
Das wenn, ist man, genau. Wenn man richtig reinschaut, genau, dann kommen die Fragen.
Das stimmt. Und ich habe jetzt, also ich habe dieses Buch auch online entdeckt. Ich habe das beim Verlag, ich habe Heinrich Kusch sein Buch dort gekauft. Da ist mir aber auch dieses Buch aufgefallen mit dem Titel Weg ins Nichts. Da war der Titel schon so interessant. Und ich habe dann gewusst, das ist ein Bildband über Cartwrights. Und wer Stoff für einen ganzen Bildband hat, der hat was zu sagen und ich habe das rein aus Instinkt gekauft, ich habe ein gutes Gefühl dabei gehabt und ich wurde nicht enttäuscht. Also ich kann das Buch empfehlen. Für mich ist das Buch im deutschsprachigen Raum so ein Standardwerk, das wirklich einmal Fragen stellt, also das einmal das selbstverständlich hinterfragt. Weil der Herr Schneider ist ja für mich der Archetyp eines Forschers. Das beinhaltet hohe Beobachtungsgabe, Aufmerksamkeit und das Hinterfragen, das wir als Erwachsene oft schon verloren haben. Kinder haben es vielleicht noch. Und ich habe dieses Buch gelesen, habe reingeblättert und bin sofort darin versunken. Also es hat mich sofort gepackt. Mir war schon klar, dass bei den Cartwrights die Altersdatierung zum Beispiel noch offen ist. Aber dass es sehr viel mehr zu wissen gibt, habe ich jetzt nicht so. Ich habe da so viele Fragen zu diesen Cartwrights. Ich kann jetzt nur ein paar davon jetzt ansprechen. Und zuerst möchte ich einmal über die Natur und die Beschaffenheit der Cartwrights etwas sagen. Und zwar, bei diesen Cartwrights haben wir ein Problem, wenn wir jetzt beurteilen wollen, das Alter aufgrund der Spurtiefe oder der Spurrillen, der Tiefe der Spurrillen. Weil da müssten wir zum Beispiel wissen, wie schwer war die durchschnittliche Beladung eines Karrens. Wie oft ist man dann darüber gefahren? Das können wir definitiv nicht wissen, was da damals transportiert worden ist. Das können Megalithen sein, aber es kann auch Getreide sein oder es kann vielleicht eine unbeladene Fahrt sein und das müsste man dann mitteln und dann könnte man mittels eines Abrasionsexperiments das nachvollziehen, wenn man annimmt, dass so und so viele Fahrten pro Tag an diese Stelle stattfanden, dann könnten wir aufgrund der Beschaffenheit der Cartwrights auf das Alter schließen. Römerstraßen, ich habe mich damit beschäftigt, wie die Römer ihre Straßen gebaut haben. Und ich muss sagen, es stimmt, die Römer hatten eine durchschnittliche Spurbreite von ca. 1,40 m bis 1,50 m. Aber die Römer hatten eine sehr genaue Planung, wie das Straßennetz auszusehen hat. Und das beinhaltet den Trassenbau. Was bei den Cartwrights komplett fehlt, sind die Trassen. Diese Cartwrights,
das stimmt ja nicht, die sind ja teilweise wirklich in den Fels reingefräst. Also die sind ja in Trassen. Das ist ja eines der Rätsel, weil das ja unglaublich aufwendig ist, wenn man da. Du bringst ja das Beispiel da in Spanien, ne? Bei De Mecca, weiß nicht, wie das da heißt.
Okay.
Ja, aber ich denke, das hat ja nichts mit Neumann zu tun, Castilla de Mecca. Tarek, mal ganz kurz, kannst du mein Mikro mal bitte für 2 Sekunden muten? Ich habe hier, mein Mikro habe ich vorhin hier irgendwie ein bisschen bewegt und das ist ein bisschen nach unten gerutscht.
Geht okay, das? Ja. Gut, lieber Anrufer, vielleicht kommst du aber auch dann zu einer Frage oder, ja.
Zur Trasse möchte ich nur feststellen, nicht diese Haarnadelkurve in Spanien, die finde ich schon interessant, weil der Zweck ist
in
mal
Castilla völlig rätselhaft. Castilla de Mecca meinst du jetzt, oder?
Genau, was? Ja, diese tief ausgeschnittene Kurve, die vor einem Abgrund Halt macht und dann plötzlich umkehrt und parallel wieder zurückfährt, ist, glaube ich, in der Provinz Valencia. Und ich kenne das aus der Landwirtschaft, wo Bauern oft Hohlwege hineinschneiden, mit dem Traktor und Anhänger hineinfahren, damit sie zum Beispiel bei Waldarbeiten das Holz von oben hinaufschmeißen können, statt das von unten hinauf. Das wäre für mich ein Verwendungszweck für diese tief ausgeschnittenen Hohlwege, in denen die Cartwrights verlaufen. Aber an dieser Stelle gibt es eigentlich nichts, es gibt keinen Wald, es gibt auch keine Landwirtschaft, war wahrscheinlich nie wirklich möglich. Diese Spur ist völlig sinnlos.
Naja, man weiß ja nicht, wie es vor Tausenden von Jahren war.
Es kommt auf die Fruchtbarkeit des Bodens auch an. Es kommt auf die Fruchtbarkeit des Bodens auch an. Also es muss die Bodenzusammensetzung passen, welche Pflanzen man dann anbauen kann, die zur Ernährung von einer gewissen Bevölkerung reicht. Aber wir wissen es wirklich nicht, ja. Ich wollte noch ansprechen, die Kettenabdrücke. Ich habe das Buch von mir im Bild 10, 13 auf Seite 122, sieht man das sehr, sehr massive, regelmäßige Einstiche in der Mitte der Fahrbahn mit einem regelmäßigen Abstand. Dort, wo die angeblich die Trampelspur der Tiere sein sollte, der Zugtiere, das kann ich mir nicht vorstellen, dass dort die Viecher nicht stolpern. Also sie sind riesig.
Ja,
ich meine, ich gebe wieder zu bedenken, solange wir kein Positivbeispiel haben von Trampelspuren, ist das alles halt reine Spekulation. Aber es ist sowieso alles Spekulation.
Wo finden wir denn heute noch ein Positivbeispiel von Trampelspuren?
Ja, das ist ja das Problem. Das ist eben das Problem. Aber stimmt, auf Seite 122, das ist jetzt natürlich leider nirgends online, glaube ich, oder ist das irgendwo auf deiner Seite vielleicht? Diese Spuren, die schauen... Keine Ahnung, was das für Spuren sind. Die sind sehr regelmäßig, selbst für Kettenspuren. Wie gesagt, wenn das in sehr weichem Material war und eine ganz bestimmte Art von seltsamer Kette oder schaut eher aus, wie wenn da ein Zahnrad gefahren wäre, ganz ehrlich. Ja, unerklärlich, finde ich. Ja,
also die Bilder sind zu finden auch auf der Webseite quasi. Das obere Bild, das ist bei Syrakus.
Aha, ja, also auf der Webseite findet man da ja gut. Die Webseite ist verlinkt, da kann man ja dann schauen, ja. Also
und,
ja,
diese. Und die anderen sind auch zu finden. Das unten rechts ist wieder Baschkö und links daneben, das ist Malta unter dem Ortsnamen, der da genannt ist.
Ja, und auch wieder sehr präzise die Karrenspuren bei dem Bild links unten auf Malta, glaube ich, ist das. Und dann aber eben in der Mitte diese Abdrücke, bin ich ganz bei euch, das schaut nicht nach irgendwie danach aus, als wären da Tiere getrampelt oder so. Also keine Ahnung, was das für Spuren sind. Ich weiß es nicht.
Das linke Bild unten. Ich glaube, diese Abdrücke, die verändern sich so im Laufe dieser Spur. Ich glaube, das wird noch stempelähnlicher. Ich denke, das geht noch eher in Richtung wie das obere Bild. Und am Anfang ist es, glaube ich, eher nur so schleifspurmäßig. Ich muss nochmal die Bilder nachforschen. Da war ich ja jetzt im Herbst auch nochmal auf Malta.
Ja. Ja, also eben auch diese Kettenabdrücke, die man immer wieder mal findet. Dann gibt es auch so quadratische Abdrücke, das habe ich mir auch notiert, die da halt manchmal irgendwo links und rechts von solchen Spuren vorkommen. Auch, oder rechteckige, sagen wir so. Auch unklar, wo die dann wieder herkommen. Also ja, ein seltsames Rätsel. Jedenfalls, lieber Anrufer, vielen Dank auch für die Herstellung des Kontakts mit Uwe.
Gerne, ja. Das,
ja, vielen Dank.
Ich habe gehofft, dass das wirklich zustande kommt und bin auch sehr froh, dass wir miteinander sprechen können, weil das ist für mich ein interessantes Thema und ich spreche auch gern mit Leuten, die sich mit so etwas beschäftigen. Ich habe selber jetzt nicht sehr viel Gelegenheit dazu. In der Steiermark gibt es auch sehr wenig Cardboards. Ich muss dazu sagen, ich habe mich gefreut, dass dies auf der Homepage, glaube ich, gibt es ein Bild von der Riegersburg mit den Cardboards dort.
Ja,
ich war als Kind so oft mit meiner Mutter dort spazieren. Ich hätte nie mehr an diese Cardboards gedacht, wenn ich es nicht nochmal gesehen hätte. Und das Interessante ist ja im Nachhinein betrachtet, dass diese Cardboards über verwitterte Treppenstufen gehen. Also ja, ich weiß nicht, ob die Treppenstufen so alt sind, dass sie wirklich schon, sie schauen irgendwie geschmolzen schon aus, so verwittert sind die. Und dann gibt es noch diese schönen Cardboards. Also die muss ich mir nochmal genau anschauen.
Die sind ja viel häufiger, als man denkt. Also ich habe auf jeden Fall schon mal solche Spuren in Natura gesehen. Und ich habe letztens versucht nachzudenken, wo ich die gesehen habe. Ich glaube auch irgendwo in Graz gibt es solche Spuren. Und ich habe mir eingebildet, irgendwo in der Schlossberggegend, habe sie aber nicht gefunden. Und ich habe letztens aber, glaube ich, in Triest solche Spuren gesehen. Kann das sein, auf diesem Berg, der da mitten in Triest ist, auch sehr römerlastig das Ganze, aber ich glaube, dort habe ich solche Spuren gesehen und haben mir gedacht, schau, lustig, weil da habe ich schon irgendwie diese Sendung anvisiert gehabt und habe mir damals gedacht, da sind auch Beispiele. Habe aber leider keine Fotos gemacht, glaube ich. Nein, habe ich nicht. Also diese Spuren sind häufiger, als man denkt. Ja, also die und jeder, naja, nicht jeder, aber ich glaube, viele haben solche Spuren schon gesehen, sich hat einfach nicht allzu viel dabei gedacht und wie gesagt, ich glaube, ich bin sicher, dass manche einfach Wagenspuren sind, aber das sind dann eher so kurze Abschnitte, nehme ich an, alles nur Spekulation, auch natürlich von meiner Seite. Und ja, ja, hast du noch irgendeine abschließende Frage an den Gast, lieber Anrufer?
Ja, auf Seite 78 wollte ich noch fragen, da ist eine Spur, die auf der linken Seite plötzlich stoppt, aber nur, also eine Doppelspur, die linke Spur hört schlagartig auf und geht erst noch ein paar Meter weiter.
Ja, Narbonne, es ist Young, ja, das ist auch eine total verrückte Stelle.
Jetzt, die ist für mich ja komplett krass. Das kann mir nicht erklären, Verwitterung. Es gibt natürlich, muss ich dazu sagen, es gibt mehrere Generationen von Spuren. Es gibt Spuren, die sind komplett verwittert. Dann gibt es neue Spuren, die über die alten drüber fahren. Oder es gibt Abzweigungen, die wurden nicht mehr benutzt, wo die abbiegende Spur zum Beispiel, wo die neue, die geradeaus läuft, schon so viel tiefer eingeschnitten ist, dass es ein Unterschied von einer Konservendose, so tief ist die schon. Und ich frage mich, es sind ja unterschiedliche Gesteine, auch in Granit, wie lang braucht das unter natürlichen Bedingungen, bis das einmal verwittert ist. Und dann zu dieser Zeit sind aber noch immer diese Karrenspuren gemacht worden. Das heißt, diese Karrenspuren müssten ja eigentlich über Jahrhunderte oder über Jahrtausende eigentlich immer wieder neu angelegt worden sein. Und abgesehen davon, dass die teilweise sehr random und sehr wirr sind, ich glaube nicht, dass die Römer sind eher praktisch veranlagte Menschen. Ich glaube nicht, dass die Römer so ein System der Straßenführung durchgezogen haben.
Sieht sehr konzeptlos aus, stellenweise, ja?
Ja, also das passt nicht in der Artikel. Ich vergleiche es immer gerne wie ein Truppenübungsplatz oder so. Wenn da einfach rumgegurkt wird mit den Fahrzeugen ohne irgendwie einen Zweck, ohne Sinn. So sieht das oft auch aus. Gerade jetzt, was ich eben jetzt in Apulien gesehen habe. Das ist vollkommen sinnbefreit. Und die Römer, die haben ja auch die eigentlichen Römerstraßen, das sind ja aufwendig gepflasterte Wege mit verschiedenen Untergründen, gell? Und oben dann Pflaster drauf. Das ist ja vollkommen, eine ganz andere Geschichte ist das ja.
Aber dort findet man schon manchmal auch Wagenspuren, genau, oder? Auch auf diesen offiziellen Römerstraßen.
Ach, es geht, ja, mir fällt noch was absolut Verrücktes ein, was ich mir auch wieder nicht erklären kann. Es gibt ja auch solche gepflasterten Straßen, zum Beispiel in Pompeji, gell? Und da gibt es auf diesem Pflaster Abdrücke von mutmaßlichen Wagen. In Spanien habe ich auch so eine Stelle besucht. Gepflasterte Wege und da drauf verlaufen deutlich erkennbar solche Spuren. Das gleiche auch auf der Webseite zu sehen, also Pompeji nicht, ist nicht auf der Webseite zu sehen. Aber in Frankreich gibt es eine Spur, da sind auch im Wald Steinplatten verlegt worden. Und auf diesen Steinplatten finden sich Spuren und die sind auch auf einen Zentimeter genau. Und das verstehe ich auch überhaupt gar nicht, wie man auf verlegten Platten, wenn man dann anfängt mit Wagen rumzurumpeln, dass man immer wieder auf den Zentimeter genau fährt, bis dann irgendwann mal solche tiefen Rillen entstehen. Das stimmt, da irgendwas ist es von vorn bis hinten alles verrückt und für mich nicht erklärbar. Ja. Und das absolut verrückteste Bild, da muss ich noch eine Kategorie noch eine Seite für die Webseite machen. In Algerien gibt es einen alten Römerort. Das ist vermutlich wirklich, das wird schon stimmen, dass die Römer dort waren. Den Namen weiß ich jetzt gar nicht. Da sind fantastisch verlegte Steinplatten zu sehen, richtig sauber. Und da gibt es auch so eine Spur, die in diesen Platten existiert. Und in der Mitte ist wieder nichts zu sehen, gar nichts. Gar nichts, keine Schleifspur, kein Kratzer, nichts, kein Zugtier. Vielleicht haben sie ja immer die Hufe irgendwie umwickelt mit irgendwas, ich weiß es nicht. Also das ist auch so ein ganz merkwürdiges Thema. Das will ich noch auf der Webseite verlinken, Algerien. Das werde ich in der nächsten Woche, nehme ich mir das vor, dass jeder sich das Bild anschauen kann. Das ist auch so eine Unmöglichkeit. Das ist für mich eine Unmöglichkeit, genau wie diese eine Spur, die auf der Webseite schon ist, in Frankreich, im Raum von Straßburg, auf diesen verlegten Platten, wo zentimeterfeine, man kann ja fast sagen millimeterfeine Linien sind. Das geht doch nicht.
Ja. Ich meine, Schneesternle schreibt was sehr Interessantes im Chat. Moderne Straßen müssen auch immer wieder erneuert werden, weil sich Spurrillen bilden. Völlig richtig. Aber wunderbares Beispiel. Genau das ist es ja, was uns, glaube ich, beiden da ein bisschen aufstößt. Uwe, dir vor allem und mir aber auch. Die sind, also das ist mehr so ein Verlauf, ja, weil ja die Autos nicht immer genau an derselben Stelle fahren. Autos nicht alle dieselbe Breite haben, also Reifenbreite. Deshalb, und diese Spuren sind aber teilweise wirklich sehr, sehr definiert. Nicht alle, aber manche sehr, sehr definiert. Und wenn man sich da jetzt überlegt, okay, das ist jetzt eben entstanden, weil wegen der zufällig fahren, aber da fährt immer einer 20 Zentimeter links, 30 Zentimeter rechts, die fahren, wie du sagst, dann immer an derselben Stelle. Also wie die wirklich entstehen, ich verstehe es auch nicht.
Also auf Asphaltstraßen, dann kann man ja manchmal deutliche Spuren sehen.
Ja, aber die sind nicht so definiert.
Aber immerhin, ich meine, und solche Spuren gibt es ja auch. Es gibt ja auch solche Spuren, die nicht genau definiert sind, kartradstechnisch.
Es gibt sicherlich auch Spuren, die tatsächlich von normalem Abrieb von Wägen stammen und andere, auf die diese Theorie einfach nicht zutrifft. Ja, lieber Anrufer, nochmal vielen Dank dafür, dass du da diese Anregung gegeben hast und auch gleich tatkräftig mich mit Uwe zusammengebracht hast. Mögen sich viele als Beispiel nehmen. Immer super, wenn ich dann gleich den Kontakt auch kriege zu den Leuten. Ja, vielen Dank und wir werden uns sicher wieder hören.
Ich wollte nur kurz noch anmerken, auf Seite 35 im Buch gibt es wirklich Spuren, die ausschauen, als wären sie eingeschmolzen. Also hier sieht man, sofern die Auflösung der Bilder reicht, das sind diese Spuren, zeigen Zeichen von Verdrängung an den Rändern. Also
das war auch vor.
Diese Spuren an einer Stelle, die hören plötzlich auf. Das wollte ich noch hinweisen. Es gibt tatsächlich Spuren, die geschmolzen ausschauen.
Also wo es aussieht, als wäre die Masse verdrängt worden.
Wäre da. Und
ist Tuffstein dort.
Das sieht man deutlich. Genau. Und das ist für mich Verdrängung. Also die kann ich jetzt allein durch Verwitterung auch nicht erklären. Ich habe sehr lange nachgedacht, deshalb so wirklich wäre ich nicht warm mit diesen...
Das Bild in der Mitte?
In der
Mitte?
In der Mitte sieht man diese Spur im Detail. Man sieht eigentlich, dass er auf der linken Seite eigentlich Verdrängung vom Schatten her. Schatten her sieht man diese Verdrängung deutlich.
Ja.
Und oben dieses große Bild, wenn man genau schaut, oben.
Lieber Hörer, das sind jetzt alles Sachen. Das sind jetzt alles Bilder, die anderen Hörer nicht sehen können. Also da gehen wir jetzt zu sehr ins Detail, aber es stimmt. Ja. Das ist Bild Nummer 320, glaube ich, meinst du?
319.
Oder 319 und 3. Ja. Und also 319, okay. Du sagst, da ist Verdrängung. Ja, möglich. Okay, ja, vielen Dank für deinen Anruf und die Vermittlung.
Okay, dann wünsche ich nur einen schönen Abend und ein schönes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Und vielleicht gibt es noch 2-3 Sendungen mit Cartwords. würde mich sehr freuen.
Ich glaube, das ist noch lange nicht gelöst, das Rätsel, ja? Okay, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.
Okay, tschüss, baba. Ciao.
Ja, wie gesagt, die Geologen, ich bin ja Vorarchäologen, müssen Geologen ran. Und ich hatte letztes Jahr, bevor ich letztes Jahr in die Bretagne gefahren bin, ich wollte mal keine Kartrad sehen, muss ich gestehen. Ich bin letztes Jahr in die Bretagne gefahren, aus Protest quasi. Und ich habe, vorher habe ich aber 9 Briefe, also wirklich analoge Briefe mit Fotos drin, an geologische Institute geschickt, geologische Einrichtungen. 9 wirklich mit Ausdrucke, Fotos, Briefmarke drauf und ab ging die Post. Und ich habe nur eine E-Mail zurückbekommen, einen versuchten Anruf, da konnte ich aber nicht zurückrufen, weil das über die Zentrale ging. Da habe ich niemand erreichen können. Und eine E-Mail von einem Geologen und der schrieb, ja, Herr Schneider, es gibt doch natürliche Rillen. Also wenn ich jetzt an Karstgebiete denke, das haben wir alle schon gesehen, solche Rillen. Gell? Also da, das ist natürlich auch außerordentlich enttäuschend, sowas. Und das zeigt natürlich auch, dass es überhaupt nicht bekannt ist, dieses Phänomen. Ja, das ist nicht der erste Geologe, der schrieb, es könnten doch natürliche Prozesse sein, wie sie im Karstgebiet vorkommen.
Also bei den meisten ist es ganz klar, dass es nicht natürlich ist. Ja, also kann man sehr schnell dann beenden, so eine Diskussion. Aber generell, also die Frage, die du dir ja auch im Buch stellst, ist, woher dieses Desinteresse, so anders kann man es jetzt eigentlich gar nicht nennen, der Archäologie oder auch Geologie kommt. Ich meine, außer es ist tatsächlich kein Rätsel und du und wir steigern uns jetzt da noch alle in irgendwas rein, aber ja, ich weiß nicht. Also.
Ja, habe ich auch schon manchmal gedacht.
Ja.
Aber es ist vollkommen ungelöst. Ich bilde mir doch nicht ein. Ich habe doch wirklich schon hunderte, wenn nicht sogar im vierstelligen Bereich gehende Zahl an Spuren gesehen. Gerade auch jetzt eben wieder in Apulien. Das Problem eben mit den Spuren, ich denke, dass ich es auch geschrieben habe, wenn man so eine Spur sieht, na, was soll es denn weiter sein? Das waren Fahrzeuge, gut ist, und man geht weiter und dann vergisst man den ganzen Spaß. Das Problem taucht eben erst auf, wenn man richtig eintaucht in die Materie.
Ja, aber es ging mir auch genauso.
Ja, das ist ja nicht das Einzige. Ich sage ja immer, ich komme ja immer gerne auf diese anderen Steinbearbeitungen zurück. Das wird ja auch ignoriert, auch von den Archäologen. Stichwort Peru und Ägypten, diese Geschichten, diese Rätsel, die es dort gibt. Das kann unmöglich, das können die Leute früher unmöglich mit irgendwelchen Doloritkugeln gemacht haben. Die Archäologen sagen dann, naja, die haben ihren Pharao geliebt, sie haben Zeit gehabt, die haben das mit Inbrunst gemacht und irgendwann haben sie es.
Du meinst diese Steinkrüge aus Granit und so weiter, die diese extreme alles, Präzision von ja, Abweichungen. Im Prinzip
alles bis hin zu den angeblichen Stiersarkophagen, Serapeum oder andere Bauten. Mhm. Das ist vollkommen unmöglich mit Doloritkugeln oder die Ramses-Statue in Karnak, Luxor, wo eine Symmetrie erreicht worden ist, die im Millimeterbereich liegt. Und das sag ja nicht ich, das sagen ja Werkzeugexperten, Bauingenieure. Die sagen eben, das geht nicht mit irgendwelchen Doloritkugeln, kann man solche Sachen nicht machen.
Es gibt auch Krüge, Steinkrüge, die eine Präzision haben, die im Mikrometerbereich liegt, also im Bereich der Breite eines Haars.
Und die sind innen ausgehöhlt, ist das richtig?
Und die sind innen, haben sie die genau gleiche Präzision wie außen. Ja,
dann mach das mal.
Ja, mach das mal. Es ist echt, also klar, geht schon alles, aber wow, ist das aufwendig, vor allem in dieser Zeit und ja, auch wieder dieses Phänomen, das ja teilweise bestritten wird, dass ältere Beispiele oft präziser sind als dann die neuen.
Genau, ja, ja.
Ja, ich weiß es nicht. Das ist, ja.
Das gibt's ja auch, das gibt's eben auch weltweit. In Indien gibt's auch solche Granitblöcke, also solche Granitfelsformationen, wo innen drin solche Räume geschaffen worden sind, wo man sich in den Wänden spiegeln kann, wo auch im Mikrometerbereich die Qualität liegt, die Genauigkeit.
Ja, es gibt auch Erdstelle, die extreme Symmetrie aufweisen, ne? Glaube ich, im ersten Buch, ersten
das Paradebeispiel, wo dieser Eisenspan gefunden worden ist, ja.
Genau.
Ja, das ist wirklich faszinierend, wenn man das sieht. Okay? Wobei man da, das sieht nach Schremmspuren aus.
Ja.
Das sieht nach Schremmspuren aus, aber eben jetzt kartratzmäßig, das sieht alles aus wie mit einem Messer durch die warme Butter.
Ja, du warst bezüglich Schremmspuren ja auch einmal mit Heinrich Kusch in Kontakt, richtig?
Ja.
Was ist da rausgekommen?
Das ist im Sande verlaufen, ich habe mich da nicht weiter gekümmert.
Okay.
Weil das Problem ist wirklich, ich bin die Reisen im Großen und Ganzen, also meistens zum Glück nicht immer, aber meistens immer alleine unterwegs und es ist wirklich nicht alles zu schaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so ein chaotisches Areal denke, wie in Syrakus oder in Apulien, nehmen wir mal so ein großes Areal, da können ja 10 Leute, können da ja ein halbes Jahr lang arbeiten daran, um alles rauszufinden. Ich kriege das wirklich alleine nicht in die Reihe. Das geht gar nicht. Ich kann immer nur Stichproben machen.
Klar.
Ja.
Aber du widmest ja fast deine ganze Freizeit zwischen diesem Rätsel. Ne?
Naja, weil ich gerne reise. Ja. Ich bin gerne unterwegs und die Landschaften sind ja auch oft schön. Apulien war es vielleicht ein bisschen langweiliger landschaftstechnisch. Aber ansonsten ist das ja Castellar de Meca, mein Lieblingsplatz da in Spanien, das ist ja auch eine schöne Landschaft oder andere Stellen. Das ist ja immer schön.
Ja.
An Natur Kappadokien. Der Kappadokien ist ja sowieso eine fantastische Landschaft. Und
ich meine, vielleicht nochmal bei Kappadokien bleibend. Ja. Du hast da sicher auch schon Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, du spekulierst ja auch im Buch drüber. Zusammenhang dieser Spuren mit diesen unterirdischen Anlagen.
Nein, ich habe da, denke ich mir, keinen Zusammenhang. Ja, ich hatte nur mal spekuliert über den Sinn dieser unterirdischen Anlagen.
Aber die treten ja auch irgendwie gemeinsam auf, oder? Also da gibt es ja in dieser Gegend, wo viele dieser Anlagen sind, gibt es ja auch relativ viele dieser Spuren, die ja teilweise auch zu diesen Anlagen in die Nähe hinführen. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Naja, es gibt oberhalb von Derinkuyo, wo dieses Tuffsteinplateau aufhört, da gibt es schon einige Spuren, die zeigen in Richtung Derinkuyo. Aber Derinkuyo selber liegt ja dann in der Ebene und das ich denke, das sind verschiedene Dinge.
Also das ist da kein Zusammenhang. Okay.
Sehe ich nicht.
Dann interessant eben auch, dass jüngere Spuren dann oft ältere Spuren abschneiden.
Ja, das ist auch total skurril. Das gibt es auch in Kappadokien, auch gar nicht weit weg von Başkö, nicht weit weg von Derinkuyu. Also da gibt es eine absolut, ist auch auf der Webseite zu finden unter Kappadokien und der Ort heißt Derbent-Başkö. Das ist wahrscheinlich sogar auf der zweiten Seite, da muss man umblättern, Derbent-Başkö. Das ist ein absolut chaotisches, stark erodiertes Areal, Tuffstein wie immer, Vulkantuff. Und da gibt es stark erodierte, halb zerstörte Kartrats. Und das umliegende Gestein, das geht vielleicht noch einen halben Meter in die Höhe und da findet man manchmal Steinblöcke, wo oben drauf oder auf halber Höhe noch Spurreste zu sehen sind. Ganz vereinzelt Reste von möglichen Spuren, sag ich mal. Also auf alle Fälle keine, wie ich denke, keine natürlichen Spuren. Und da frage ich mich, was da für Zeiträume dazwischen liegen, zwischen diesen potenziellen unterschiedlichen Spuren. Und Ähnliches, noch besser ausgeprägt, gibt es auch wieder auf dem Hochplateau von Castellar de Meca im Hinterland von Valencia. Da gibt es auch einige Spuren, die radikal abgeschnitten worden sind von Jüngeren. Manche sehen auf den ersten Blick gleich alt aus, aber dann gibt es auch zwei Spuren, wo die älteren Spuren absolut erodiert sind. Da ist der Kalkstein richtig, richtig zerbröselt, kann man nicht sagen, aber es ist eben stark erodiert. Das ist kein bröseliger Kalkstein, sondern richtig knüppelharter, korallogener Kalkstein. Und das verstehe ich auch nicht. Das ist auf alle Fälle auch zu finden auf der Webseite unter Spanien, Castilla de Mecca. Wenn man sich mal die ganzen Bilder anschaut, dann ist das Beispiel, sind die Beispiele, denke ich mir, mit zu sehen, im Buch aber auch.
Dann Stichwort jetzt noch Einzelkanäle. Auf Seite 125 gibt es da ein Beispiel, wo ich mir dann fast gedacht habe, das sieht jetzt für mich wirklich aus wie Wassererosion, muss ich sagen, weil die sind auch sehr willkürlich verlaufen, die da.
125.
Also das Bild 1017, aber wie gesagt, das können jetzt die.
Ach so, ja, ja. Nein, ich habe dann noch Detailfotos und die belegen eindeutig, das ist hier jetzt nicht, auf der Webseite ist es zu sehen, denke ich mir. Aha. Das ist Spanien Alcañiz.
Okay, also da kann man sich das anschauen, gut.
Ja, ja, ja.
Und dann bringst du
links,
noch...
Links haben wir nochmal solche Einzelspuren.
Ja.
Und die erste Einzelspur, die ich überhaupt entdeckt hatte, gesehen habe, war 2015 in Westanatolien. Die ist auch im Buch drin und ich denke mir, die ist auch auf der Webseite zu sehen. Ja.
Ja, also, aber du bringst dann auch noch ein anderes Beispiel für eine Einzelspur, zum Beispiel das Beispiel Menhir von Saint-Uzec und da die Rillen auf der Rückseite, die wirklich ach, arg ja, aussehen, ja, irgendwie. Ja. Aber das ist, glaube ich, wirklich Wassererosion. Ich weiß es nicht. Also,
das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja. Da geht es um die vielen Megalithanlagen in der Bretagne.
Ja. Auch und, natürlich ein Thema für sich, ja. Und da gibt es ja einen Riesenmann hier mit wirklich, also.
Die christliche Kultur, die hat dann wahrscheinlich den oberen Teil nachbearbeitet, weil da ist ein Kreuz zu sehen, ganz oben drauf.
Ja. Ja.
Und auf der Rückseite sind eben diese unfassbaren Rillen drin.
Ja, unglaublich.
Wieder wie mit einem Messer durch warme Butter. Und irgendwo habe ich gelesen, ja, das wäre der Regen gewesen, so im Laufe der Jahrtausende.
Ja, aber das könnte ich mir echt vorstellen, oder?
Der Regen, ja. Aber dann müsstest du das ja auch auf den üblichen, auf den anderen Felsen, auf anderen Menhiren finden.
Vielleicht anderes Gestein.
Alle Granit dort, diese Region ist alles Granit. Und das findet man ansatzweise mal so, dass da mal ein Ansatz, aber nicht solche Kunst, so ein Kunstwerk wie auf der Rückseite von diesem Mann hier.
Vielleicht ist der älter als der andere, ich weiß es nicht. Also ist ja eigentlich egal. Also nur da könnte ich mir Wassererosion vorstellen, ich weiß es ja nicht. Die sehen jedenfalls unglaublich aus, also muss man sich anschauen,
ja,
findet man im Internet, also wenn man Menhir von Saint-Uzec, also U-Z-E-C geschrieben, also wie Heiliger, S-A-I-N-T, Saint-Uzec, sehen absolut schräg aus. Du sprichst dann auch, ja?
Wenn wir mal ganz kurz bei den Menhiren bleiben, gerade dort in der Bretagne, wo es ja Tausende, wenn ich jetzt an Karnak denke, da gibt es ja wohl um die 3000 Menhire, die da rumstehen und dann noch die anderen, da gibt es ja auch riesengroße. Der größte wog über 200 Tonnen, der ist allerdings eingestürzt, da liegen nur noch Einzelteile rum. Aber es gibt noch andere riesengroße, die da rumstehen und die Oberflächen, die sind alle irgendwie, bis auf die grobe Granitstruktur, sind die geklettet. Und auch diese Tausenden, die da bei Karnak rumstehen, die sind zwar nicht so geklettet, aber sie sehen nicht aus, als wären sie irgendwie brachial aus dem Steinbruch rausgebrochen. Die sind alle irgendwie ein bisschen rundlich oder so. Da sieht man keine Kratzspuren oder sowas. Und das verstehe ich auch nicht wirklich, wie man das mit Steinzeitwerkzeugen bewerkstelligt, dass diese Teile, diese Monolithen da so rumstehen, so perfekt bearbeitet. Ich hatte mal probiert, für eine Langzeitbelichtung fürs Stativ wollte ich mir für die Füße drei Kreuze in den Granit ritzen mit einem Granitstein. Ich habe dann aufgegeben. Ich habe wirklich aufgegeben, weil das Zeug so hart ist und da kam mir dann der Gedanke, wie haben die das geschafft, vor Tausenden von Jahren mit einfachen Steinwerkzeugen solche perfekten Sachen zu machen. Und ich bin, für mich bin ich mittlerweile so weit, wenn mir das nicht die experimentelle Archäologie mal vormacht, wie das geht, dann ich will nicht sagen, dass ich es für unmöglich halte, es ist ja da, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit Faustkeilen gemacht hat. Ja, ich habe aber auch keine andere Erklärung. Also,
es ist viele, das nicht vorstellbar. Also man weiß ja auch nicht, wie Römer einen 600 Tonnen schweren, na gut, man weiß es schon, aber es ist ja auch erstaunlich, wie die den von Ägypten das
auf alle Fälle
nach Rom transportiert haben. Also man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Also man darf auch unsere Vorfahren auf keinen Fall unterschätzen.
Das ist richtig. Ja.
Du sprichst auch eine Erklärung aus dem Intelligent Design heraus an. Wie hängt das zusammen?
Nein, keine Erklärung. Also, weil die ganze Geschichte für mich ist die nicht erklärbar. Das ist skurril, es passt vorn und hinten nichts zusammen. Und es ergibt alles keinen Sinn. Manchmal denke ich, dass sind die Fahrzeuge drin gefahren. Also, und ich hatte dann, wie ging das los mit diesem Gedanken? Ich hatte meine Studentin, die hatte mir mal, die war sehr christlich und ist generell davon ausgegangen, dass Gott alles geschaffen hat. Und die hatte mir mal einen YouTube-Link geschickt von Dr. Günter Bechli, einem Paläontologen, der über seine Arbeit im Naturkundemuseum irgendwo im Süden von Deutschland sich so peu à peu allmählich mal mit dieser Thematik des Intelligent Design beschäftigt hat.
Also quasi, dass es einen Schöpfer gibt, der diese Welt einfach kreiert hat.
Dass irgendwo so im Universum eine Intelligenz gibt, die hier beteiligt ist an dem, was hier abgegangen ist auf dem Planeten. Vielleicht auch noch abgeht, ich weiß es nicht. Und diese 30 Minuten, was er da erzählt hat, fand ich außerordentlich bemerkenswert. Früher hätte man ja vielleicht gedacht, dass das eher so in Richtung religiöse Spinner geht. Aber da gibt es eben wirklich, der war dann auch in den USA, und da gibt es wirklich seriöse Wissenschaftler, die da auch Argumente haben. Also von wegen religiöse Spinner, eben genau das Gegenteil. Und das fand ich eben total interessant. Und weil ich hier über die Jahre hinweg zu keiner Lösung komme, zu keinem Ansatz, habe ich mir mal so für mich gedacht, man müsste sich mal mit dieser These des Intelligent Design beschäftigen. Weißt du, ich sage nicht, dass das jetzt ganz verkürzt der liebe Gott alles geschaffen hat, aber ich möchte da mal reinriechen. Also ich muss auch sagen, meine Arbeitshypothese so für das, was so im Universum abgeht, für meinen Aufenthalt hier, ist der, dass das Primäre im Universum eine Art kosmische Intelligenz ist, aus der quasi alles Materielle geschaffen wird. Das ist, ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber ich fand das irgendwie interessant. Und 95% jeglicher Energie und Materie im Universum sind gänzlich unbekannt, und auch die letzten astronomischen Forschungen zeigen, dass quasi alles immer verrückter wird und niemand mehr wirklich was versteht. Also ja. ich würde jetzt nicht über die These des Intelligent Design lachen und sagen, das ist doch Quatsch, das kann doch nie sein. Ich bin einfach neugierig und möchte da mal reinriechen in der nächsten Zeit, was es da so für Lektüre gibt, für Argumente, weißt du? Einfach aus Neugier.
Ja, kann ich absolut verstehen. Also, ist natürlich eine spannende Frage, ja, wenn man es einmal völlig undogmatisch sieht. Was du vorher angesprochen hast, also da bin ich auch ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass Information und Bewusstsein fundamental ist und nicht Materie.
Ja, und es hat ja Untersuchungen gegeben, wonach das Bewusstsein Einflüsse auf materielle Vorgänge hat, wenn auch nur sehr subtil, aber immerhin existiert, es ist real.
Aber gut, okay. Das ist jetzt wirklich ganz ein anderes Fass und das ist ein riesiges Fass.
Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht gibt es da Verbindungen. Ja.
Vielleicht gibt es Verbindungen. Ich würde jetzt...
Es gibt lustigerweise jetzt vielleicht wirklich, also wenn jemand jetzt noch Fragen hat, die ich jetzt überlesen habe oder einfach selbst einmal kurz mit meinem Gast Uwe Schneider sprechen möchte, Autor des Buches Wege ins Nichts, Cartrads, rätselhafte Wagenspuren aus der Vorzeit. Der Link ist auf der Startseite, der Skype-Link, einfach draufklicken und ihr ruft hier an und könnt mit uns sprechen. Es gibt ja lustigerweise keine Funde in Australien und auch nicht in der Antarktis, weil Antarktis verstehe ich, Australien? Schräg eigentlich. Warum gerade Australien nicht? Hast du da irgendwelche Gedanken dazu?
Ich hatte mal Anlauf genommen, ich wollte mal eine Mail schreiben an irgendwelche archäologischen Institutionen, aber ich habe komischerweise überhaupt keine Mailadressen gefunden, nur Postadressen. Und das habe ich dann erstmal sein lassen. Ich habe ja jetzt auch, ich hatte dir, denke ich, mir eine PDF geschickt mit dem Stand der Dinge. Die ist in Deutsch und die wird gerade momentan oder ist schon übersetzt worden ins Englische. Dann hätte ich noch mal was. Aber das muss noch kontrolliert werden. Ich kann nicht so gut Englisch, um das jetzt zu kontrollieren. Und dann, ja, dann geht's, dann werde ich mich schon in den englischsprachigen Raum, werde ich mich schon wenden. Weil in der Wissenschaft läuft alles Englisch ab.
Vieles, ja. Okay, ja, also da, wegen der Frage, ob nicht auch in Australien solche Dinge entstehen können. Wenn man es in der Antarktis finden würde, das wäre natürlich wieder, es würde wieder ganz ein neues Spektrum eröffnen. Ja.
Würde mich jetzt aber nicht überraschen.
Ja, mich eigentlich auch schon fast nicht mehr. Ja, also aber ja, es würde mich schon ein bisschen überraschen, würde ich sagen. Aber ja. Und dann
ich denke, die Millionen-Jahre-Theorie von Alexander Koltypin, ich denke, da ist schon, das kann schon was dran sein aufgrund dieser ganzen Erosionsgeschichten. Und na gut, jetzt weiß ich allerdings nicht, wann die Antarktis vereist ist, wie das funktionierte, wann das war, bin ich jetzt überfragt.
Ja. Ja, also das ist das eine, aber wozu in die Ferne schweifen? Es gibt ja auch viele Beispiele in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Und da kommen ja auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer her. Kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben, wo man sich sowas vielleicht in Natura anschauen kann?
Also in Österreich, die Spur in Villach, die finde ich sehr, sehr schön. Warmbad Villach, dort südlich davon. Ich denke, auf der Webseite findet man auch Koordinaten, aber wenn ich jetzt mich erinnere, die war unter Umständen sogar ausgeschrieben. Ich vermute mal als Römerweg. Das ist eine sehr schöne Spur, die sich mit Unterbrechungen über eine lange Strecke verfolgen lässt. Da gibt es auch die Stelle oder mehrere unter Umständen, wo die Spurbreite sich mal kurzfristig ändert. In Österreich war ich dann nur noch in Tiffen. Da gibt es eine klitzekleine, kurze Spur in der Nähe von einem ehemaligen römischen Steinbruch. Da bin ich überfragt. Das ist natürlich möglich, dass da Wagen lang gefahren sind. Aber das Problem wäre auch, warum immer genau auf den Zentimeter. Und dann hatte ich noch eine Spur besucht. Wann war ich dort eigentlich? 2021 war das ja. Da konnte man im Sommer noch mal kurz reisen. Da war ja der Corona-Wahnsinn angesagt. Aber irgendwie ging es mal für ein paar Wochen. Da war ich dort. Und Salzburg, die dritte Spur, die ich besucht habe. Ich glaube, Glasenbach heißt der Ortsteil. Da gibt es ein paar kurze Fragmente. Ja, aber wenn ich was empfehlen sollte in Österreich, dann wie gesagt, Villach. Und in Deutschland, die Spuren generell im nördlichen Raum, in Deutschland, im Alpenraum auch, die sind alle viel zierlicher und kleiner als die Spuren im Süden. Ob jetzt Spanien oder Türkei, die sind von der Spurbreite her geringer und wie gesagt, die zierlichste Spur ist die in Villach. Das ist ein ganz anderer eine ganz andere Liga hier im Norden bei uns. Ja, in Deutschland, was würde ich in Deutschland empfehlen? Es kommt ja darauf an, wo man wohnt. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Die Spur in Albstadt, die finde ich schön, die da am Hang, diesen Hangweg, auf diesem Hangweg zu finden ist, mit auch einigen skurrilen Merkmalen, da gibt es plötzlich mehrere Spuren als nur zwei nebeneinander und eine einzelne Spur und das ist alles verrückt. Ja, es kommt drauf an, wo man wohnt. Im Norden zum Beispiel, in der Nähe von Göttingen, Nörden, Hardenberg, diese sogenannte Ilian-Treppe, die so aussieht, als wäre sie nie benutzt worden, die finde ich sehr schön. Ja, gibt's. Aber wie gesagt, das ist alles eine ganz andere Liga als diese Riesenspuren.
Ja, Eiskristall schreibt gerade wegen Riesenspuren, apropos, auf der Krim soll es eben Spurbreiten von 2 bis 3 Metern geben. Und der Koltypin, der beschreibt ja, glaube ich, vor allem auch diese Spuren, ne, die man auf der Krim gefunden hat.
Und dort auf seinen Webseiten? Das kann sein. Er hat ja also endlos viele
verschiedene. Ich glaube, er schreibt es auch. Er schreibt in deinem Buch auch das letzte Kapitel. Und ich glaube, da schreibt er auch über die Spuren auf der Krim.
Auf alle Fälle, aber ich kann mich jetzt nicht an eine Maßangabe erinnern.
Doch, also das kann ich mich erinnern, dass die sehr breit waren. Ja, 2 bis 3 Meter. Mhm. Ich glaube, das stimmt. Ja.
Also jetzt in Apulien habe ich auch eine Spur gesehen, die war auch riesig, riesig breit. Auch mehr als 2 Meter. Ich weiß, ich habe mich verpeilt zu vermessen. Habe ich nur Fotos.
Also ein Fahrzeug mit Spurbreite 3 Meter, das ist schon ein ordentliches Gerät eigentlich.
Auf alle Fälle. Und dann ist die Basis auch oft sehr breit. Also nicht nur insgesamt 3 Meter, sondern auch, sagen wir mal ruhig Rad, das muss auch sehr, 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 sehr breit gewesen sein.
Ja, schon fast Walzen.
Ja, durchaus, ja.
Und in der Schweiz hast du ja auch ein paar Beispiele da. Das nächste Mal ist der Hangar 18B bei mir zu Gast und die beschäftigen sich auch mit Cartrads übrigens. Vielleicht solltest du dich mit denen nochmal kurz schließen auch. Und ich habe da gestern oder vorgestern mit ihnen gesprochen und habe sie auf deine Seite übrigens hingewiesen und ihnen gesagt, dass du da schon einige Beispiele auch in der Schweiz hast. Sie haben ein Beispiel in Allgäu, das hast du, glaube ich, noch nicht, oder?
Die Römerstraße Gleis. Ach nee, Allgäu ist, glaube ich, weiter im Westen, Allgäu, da habe ich einen Buchenberg, habe ich da eine Spur. Ich habe da unten im Süden habe ich Buchenberg, das ist in der Nähe von Kempten, wenn ich das jetzt recht vor mir sehe. Und dann in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen den sogenannten Römerweg Gleis.
Ja. Ja, also auch auch in der Schweiz gibt es da einige Beispiele offenbar.
Ja, da gibt es eine Webseite von einer Schweizerin, Monika Trinkler, die hat, denke ich mir, alle Schweizer Spuren aufgelistet. Die hat auch alle Spuren auf Malta und Gozo aufgelistet und war irgendwie bei über 700 angekommen.
Wahnsinn, ja.
Ja, wir hatten uns mal getroffen auf Malta 2019.
Ja. Also, jemand hat da auch vorher schon seine Frustration darüber ausgedrückt, schon wieder eine Cop-FM-Sendung, wo es nur Fragen gibt und keine Antworten. Sorry, aber das ist hier Programm. Antworten, ja, selten. Zusammenfassend. Es ist halt leider so, ja. Zusammenfassend, was ist denn jetzt so was ist für dich eigentlich das Erstaunlichste an dem Ganzen? Wenn du so eine Sache nennen solltest, was erstaunt dich da am meisten?
Dass es keinen Sinn zu ergeben scheint.
Ja.
Weißt du? Und auch die Eigenschaften, die ergeben, das lässt sich nicht erklären. Das ist so sinnbefreit. Es geht ja nicht nur um die linke, um die rechte Spur, sondern auch das alles, was noch drumherum ist, hat man ja. Das passt von hinten nicht zusammen. Das ergibt keinen Sinn. Und wie gesagt, das einzige Areal mit Spuren, was für mich Sinn ergibt, ist eben Castellar de Meca. Und das ist wirklich eine Reise wert. Da ist dieser schöne Aufweg aus der Ebene, der hochgeht um den Berg rum, dann kommt diese große Kehre und oben gibt es Ausweichstellen. Alles ist noch nicht ausgegraben. Wer weiß, was noch verborgen liegt, aber da könnte man denken, okay, hier haben sie sich Gedanken gemacht, da geht es da hoch und wenn Gegenverkehr ist, geht es auf die Ausweichstelle. Und aber wie gesagt, das ist die
Aber auch die Frage, was ist dort gefahren? Ist ja auch nicht ganz, ist ja auch nicht wirklich geklärt, oder?
Andreas Pils aus Berlin, der hatte sich mal diese Spitzkehre vorgenommen. Als Grafiker hatte er da so postulierte Fahrzeuge reingesetzt. Und um diese Kurve zu kommen, können die nur ganz kurz gewesen sein. Ja. Oder wie eine Ziehharmonika, dass es sich Kurven anpassen. Ich weiß es nicht. Es ist eben alles total verrückt.
Ja, also selbst dieses Beispiel, das für dich noch Sinn ergab, ergibt eigentlich dann, wenn dort Fahrzeuge gefahren sind, nicht mal zu viel
Sinn. Ja, gut, dann, ja, sagen wir mal, von der Verkehrsführung ist das das einzige Areal, was für mich Sinn ergibt. Ja.
Genau, Eiskristall schreibt, Hangar 18B hat ein krasses Video über eine verrückte Kartwart-Strecke in der Schweiz. Genau, das werden wir in der nächsten Sendung dann auch gleich aufgreifen. Also das Thema geht jetzt gleich ein bisschen weiter da auf CropFM.
Das höre ich gerne,
ja. Ja.
Ich bin auch immer interessiert an Leuten, die Interesse haben, die gerne reisen, die quasi mitmachen.
Ja.
Die mitmachen, die gerne und sich sowas anschauen. Ich kann ja nun unmöglich alle Spuren abackern, die es auf diesem Planeten gibt. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr mit den USA in die Reihe kriege. Ich muss nochmal nach Kappadokien, nach Westanatolien, um nochmal richtig ins Detail zu gehen. Dann gibt es Spuren, fantastische Spuren, die auch wieder aussehen, als wären sie in Spanien oder Italien auf der Halbinsel Baku in Aserbaidschan. In China gibt es Spuren. Ich war letzte Woche im Konfuzius-Institut in Erfurt, so eine chinesische Kultureinrichtung, habe um Kontakt gebeten. Mal sehen, was draus wird. Sie waren jedenfalls sehr interessiert. Und Japan ist auch außerordentlich interessant an alten Bauten, an unerklärlichen Steinbearbeitungen. Es gibt auch eine Kartratsspur. Und als ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir, na, das könnte auch in der Türkei sein, in Westanatolien, mit solchen Schleifspuren an der Seite, weißt du.
Ja, auch eines dieser vielen Details, ne, die
dann ja, irgendwie... Ja, ja, ja. Tja. Es ist leider so, dass die Eigenschaften jegliche Theorie, also ich finde wirklich keine vernünftige. Und ich denke, da waren auch keine ETs da, die von fernen Planeten gekommen sind.
Ja, warum sollen die solche Spuren machen?
Ja, das ergibt keinen Sinn.
Ja, nein.
Man könnte an, vielleicht waren ihre Kinder mit dabei und die haben quasi wie im Sandkasten gespielt und
Eisenbahn.
Haben diese Spuren hinterlassen.
Ja.
Ja, die hatten quasi irgendwelche Geräte, die da einfach ins Gestein eindringen konnten.
Also du suchst Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die...
Auf alle Fälle, ja. Das steht auf der Webseite, im Buch, überall schreibe ich das ja.
Und natürlich wichtig auch, dass das Ganze dokumentiert wird. Also wenn jemand solche Spuren sieht, dass er die fotografiert, dass er die vielleicht, ja, wenn es möglich ist, vermisst und so weiter. Ne?
Ja, das wäre fantastisch.
Und dann idealerweise dir auch diese Daten zuschickt. Und du bist halt auch einfach an Austausch interessiert. Ne? Du möchtest da nicht deiner eigenen Suppe schwimmen.
Auf keinen Fall.
Am liebsten wäre es dir natürlich, wenn du mit Profis, Geologen und Archäologen einen Austausch führen könntest, aber da ist kein Interesse da. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt, warum nicht. Also für mich als natürlich völligen Laien sieht das wirklich nach einem bizarren Rätsel aus. Vor allem, wenn man wieder, man muss die Gesamtheit hernehmen, auf der ganzen Welt, von Japan, USA, Europa, Asien, überall diese Spuren, ähnliche Eigenschaften und es ergibt keinen Sinn.
Ja, so ist es leider. Es ergibt keinen Sinn.
So ist es. Ja, also Ich wünsche dir jedenfalls erstens einmal großes Danke für diesen spannenden Abend heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und also ich glaube, das war dein erster Auftritt auf irgendeinem Medium. Ich fühle mich geehrt. Und Uwe Schneider, Wege ins Nichts. Noch einmal der Hinweis aufs Buch ist ja auch verlinkt unter der Sendung. Und wie gesagt, wenn man über die Links auf die in Sendungen sind, diese Bücher bestellt, kann man auch CropFM ein bisschen unterstützen. Aber das nur nebenbei, es ist einfach ein sehr spannendes Buch, finde ich. Wunderbar bebildert, wie alle aus dieser Serie da von diesem Verlag. Cartrads, rätselhafte Wagenspuren der Vorzeit. Man kann auch andere Bücher dann bestellen. Man muss nur über diesen Link einsteigen. Ja? Also man kann ja gleich mehrere Sachen bestellen. Kann ich wirklich empfehlen, die Lektüre. Und ich traue mich wetten, dass man dann auch danach sich nicht mehr so ganz sicher ist, woher diese Spuren kommen. Also mir ging es jedenfalls so. Und ja, vielen Dank, Uwe, dass du uns allen ein neues Rätsel beschert hast, als hätten wir Not daran, aber ja.
Sehr gerne, sehr gerne.
Hier ist es wieder. Ja, also viel Spaß weiterhin, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn du neue Dinge rausfindest oder vielleicht melden sich auch auf diese Sendung hin ein paar Leute, die dir vielleicht wieder neue Hinweise geben etc.
Ja, gerne, hatte ich schon einige, ja.
Ah, wunderbar, die sich schon auf den Ankündiger gemeldet haben oder so. Ah, sehr schön. Ja, also gern auch wieder in Zukunft mal ein Update, wenn das Sinn macht oder wenn du das Gefühl hast, dass du da Neues berichten kannst, willst, musst.
Ja, jetzt in den nächsten Wochen wird die Webseite aktualisiert in Sachen Apulien, Süditalien. Das wird nochmal, denke ich mir, schöne Bilder wird es da zu sehen geben.
Sehr gut. Also immer wieder mal dann auch vorbeischauen bei der Website, auf der Website. Auch die ist vom Ankündertext aus verlinkt. Uwe, vielen Dank für den Abend und weiterhin
ich bedanke mich.
Viel Spaß Dank, mit deinem Lieblingsrätsel.
Vielen Dank.
Ja, danke. Okay, tschüss.
Danke, tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und das nächste Mal sind bei mir zu Gast Hangar 18B. Ein weiteres Mal live auf CropFM. Und wir sprechen über die interessantesten Erdställe und UFO-Beobachtungen seit der letzten Sendung im November 2022. Und ein Buch gibt's auch. Ein neues von einem der vier Mannen der Mannschaft von Hangar 18B und natürlich auch eben Cartrads. Also auch da. Damit haben sie sich beschäftigt. Sie sind ja ausgesprochen untriebig, die vier. Freue mich schon sehr darauf. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum 29. November 2024. Bis dorthin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Interesse. Macht es gut.
I sail long ago, used to me swallow, makes me